Was ist das mit dir? Ist das so laut im Büro oder bist du einfach nur so eine laute Dicke? Das war ich über dich. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie immer auch in dieser Woche meine unnachahmliche, wahnsinnig gut aussehende, unglaublich bezaubernde, ein bisschen laut sprechende beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina.
Moin.
So, du hast mir jetzt erzählt, den ganzen Abend versuchst du schon ein bisschen leiser zu sprechen hier. Das stimmt. Und du versuchst auch mal nicht so ins Mikrofon zu brüllen.
Ja.
Weil wir bekommen regelmäßig den Hinweis, dass wenn man gerade uns im Auto hört, dass man mich normal hört und du brüllst die Leute einfach an. Ich glaube, die meisten haben sich schon dran gewöhnt.
Die sind dann am Regler und machen immer so laut, leise, wer gerade redet.
Es haut dich dann halt aus der Bahn. Aber tatsächlich haben wir das, ich will nicht sagen wohlwollend zur Kenntnis genommen, sondern mit viel Entzücken, könnte man eher sagen, zur Kenntnis genommen, dass mir heute Abend nicht die Ohren bluten, wenn wir uns unterhalten. Man muss wissen, ich neurodivergenter Vollidiot, bin ja so ein bisschen sensibel, gerade auch so bei wenn es laut ist. Ich hasse einfach Lautstärke, sagen wir, wie es ist. Ich habe einen sehr lauten Beruf und danach bin ich auch immer taub. Und wenn wir uns unterhalten, bin ich immer diejenige, die zwischendrin fragt so, kannst du ein bisschen leiser sprechen? Mir ist es mal ein bisschen unangenehm, das zu sagen, weil das sagt ja auch was klarer über mich aus. Und es gibt immer keine richtig nette Art, das zu sagen. Also ich sage es auch nicht unfreundlich, aber ich habe immer das Gefühl, so jemanden zu sagen, kannst du ein bisschen leiser sprechen, ist so ein bisschen wie so, ey, no offense, aber musst du so aus dem Mund riechen? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es gibt so keine richtig so, hey, also ich sage immer so, es liegt ja auch wirklich nicht an dir, es liegt an mir.
Ich bin ja laut, ne? Du bist halt die laute Dicke.
Du bist halt so eine laute Dicke. Und ich bin so eine laute Dicke, nicht gut aushaltende Dicke. Oh, aber so Menschen, die so extra laut sind, weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh, wie ich das hasse, auch vor allem, wenn Männer das auch haben, wie immer so, gerade die so öffentlichen Kontext mit mehreren Leuten, auch so öffentlich im Sinne von auf einer Party, sich immer herausstellen müssen durchs extra laut sein, kann ich nicht, ne? Da werde ich, das macht mich sauer.
Ja.
Werde ich wütend.
Ja, ich mache das ja auch nicht extra. Meistens ist es bei mir so, wenn ich so aufgeregt bin oder wir über was reden, wo ich so, oh, so ich muss mich jetzt auch gerade sehr zusammenreißen, nicht noch lauter zu werden. Das merke ich auch gar nicht. Oder also bei anderen ist es ja vielleicht auch, ich möchte der Lauteste, ich möchte, dass mich alle hören. Das habe ich ja gar nicht, sondern einfach nur so, oh, Freude.
Freude und Freude ist bei dir laut.
Freude ist bei mir laut, bis ich platze. Aber ich habe das ja auch, also in den Momenten, wenn du mir dann sagst, kannst du ein bisschen leiser sein, merke ich es dann auch und frage mich gleichzeitig, warum bin ich eigentlich so laut? Warum ist das so? Also als Oma noch gelebt hatte, war ja klar, wenn ich von Oma kam, war...
Ey, da hast du mich ja auch in Grund und Boden gebrüllt. Ja. Wenn wir uns getroffen haben und du direkt von Oma hergekommen bist, kommst rein und dann erstmal mit so einem, als hättest du so ein Megafon, bam, erstmal sowieso total auf Senden und dann in aller Lautstärke. Und ich denke mal so, okay, ja, Frau, muss ich das von der Seele reden, verstehe ich alles, aber so in ungefähr 2 Stunden werde ich mal ganz freundlich sagen, so, hey... No offense, aber kannst du aufhören, mich anzubrüllen?
Ja, das war aber auch wirklich immer schlimm, weil das war ja, die war ja dann auch schwerhörig. Und da musste ich wirklich so laut brüllen, dass es schon anstrengend war. Also, dass es wirklich anstrengend war, wenn du länger sprichst, das Level an Volumen zu halten.
Hat sie nicht auch immer den Fernseher richtig laut? Ich wäre übrigens gestorben. Du hast mir das ja mehrfach gesagt, dass da immer in super laut konstant der Fernseher lief. Das war bei meiner Oma auch so. Das ist so ein Oma-Ding. Mhm. Da lief die ganze Zeit der Fernseher und richtig laut. Und man hat den auch nicht leiser gemacht, sondern man hat gegen angebrüllt.
Ja.
Und genau. Das ging ja nicht. Ich habe immer so, Oma, das geht nicht, kann nicht. Wir müssen den Fernseher leiser machen. Und dann nimmt sie die Fernbedienung und holt ihn erstmal von so 37. Weil also mein Fernseher ist auf 7 von der Lautstärkeregelung und ihre so 37 oder höher. Mhm. Und erstmal wieder runter. Also klar, Oma hat nicht gut gehört. Hatte Oma Hörgeräte? Selbstverständlich. Hat sie die getragen? Nee, natürlich. Weil Hörgeräte sind nur was für alte Leute.
Ja.
Das war wirklich ihre Argumentation.
Ja.
Ich dachte immer so, Oma, mach mich wahnsinnig.
Ja, meine Oma meinte dann immer sie hat sich erst, als sie noch jünger war, so in ihren 70er, frühen 80ern, darüber amüsiert, dass alte Leute halt ihre Hörgeräte nicht hören oder nicht nutzen, so aus Eitelkeit. Und sie hatte da gar kein Problem mit. Als sie dann aber älter war und sie gebraucht hätte, war es so, nee, mit denen hört man nicht so gut. Da sind die Nebengeräusche immer so laut. Und das mag sein, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Hörakustiker. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, also die werden ja nicht die ganze Welt einfach super laut machen und besonders die Nebengeräusche.
Ganz besonders, ne? Die Nebengeräusche.
Also jedes Knistern und Schlurfen, was du so um dich drum hast, keine Ahnung, das wird extra laut gemacht. So wie bei Filmen, wo die nicht richtig abgemischt sind, wo dann die Musik so laut ist, während die irgendwie sprechen. Und so, ne? Und das ist dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also klar gibt es sicherlich Unterschiede in der Qualität von Hörgeräten so.
Das, ne? Ist es, ja.
Das ist es. Das ist es. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist meistens so ein, ja, es ist alles sehr laut und dann hörst du halt alles laut und kannst dich gut unterscheiden. Oder es ist halt...
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, je nachdem, wie qualitativ hochwertig ist dein Hörgerät, mhm, und was für eine Art von Schwerhörigkeit hast du. Ja. So, und das natürlich, also ich habe Gebärdensprachdolmetschen ja studiert und, mhm, da war das Thema natürlich so Cochlea-Implantat und da hast du irgendwie nicht nur mit komplett tauben Menschen zu tun, sondern auch mit vor allen Dingen mit Menschen, die schwer hören, also, mhm, die so 80-90% schwerhörig sind. Und da natürlich auch versucht wird, kann man das unterstützen. Und die haben auch ganz häufig Probleme damit, dass alles dann plötzlich viel zu laut ist oder dass, mhm, bestimmte Töne viel zu laut sind, weil da das Gehör natürlich auch, mhm, kaputt ist. So. Also ich glaube, das ist nicht leicht, da das richtige Hörgerät zu finden. Ich stelle mir ein bisschen vor wie bei einer Brille halt. Da brauchst du auch eigentlich einen guten, also jemand, der es vernünftig dir eine Brille einstellt, weil, mhm, wenn das irgend so ein Kasper macht, hatte ich auch schon, dann gehst du raus und irgendwie der Bordstein ist schief und alle sind irgendwie so unterschiedlich groß und man geht immer so leicht seitwärts, weil völlig verhunzte Brille, das war richtig toll. So, da gewöhnen sie sich noch dran, geben sie sich so ein paar Tage.
Ey, so 2 Jahre später muss der Bordstein immer noch so schief sein. Ja,
ich habe auch wirklich, ich habe gedacht, also wenn du das Gefühl hast, du hast die ganze Zeit hart einen Tee, weil deine, mhm, Brille so, mhm, dir die Welt so verzerrt. Nee, aber so stelle ich mir das da auch vor. Aber ja, keine Ahnung. Übrigens, solltest du schwerhörig werden, kriegst du auf jeden Fall Hörgeräte und, mhm, notfalls drücke ich sie dir selber rein und bappe sie fest mit Gaffertape, weil wenn du mich die ganze Zeit anbrüllst, ist hier was los. Und ich bin nicht zu eitel für Hörgeräte.
Nee, null. Ich auch nicht. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde mir auch, wenn ich merke, das mache ich jetzt teilweise auch schon, nicht weil ich schwerhörig bin, komme ich gleich zu, wenn ich merke, dass ich den Ton von etwas nicht höre, also einen Film nicht richtig verstehen kann, dann, weil es zu leise ist, dann würde ich mir Kopfhörer holen und die aufsetzen, anstatt den ganzen Raum inklusive aller meiner Nachbarn und Leute, die da vielleicht auch noch mit mir zusammen wohnen, in dieser Volumen, ne? Also wenn ich, das war bei meiner Oma auch wirklich, wirklich schlimm. Die war auch eigentlich ihr ganzes Leben, oder mein ganzes Leben, muss ich ja wahrscheinlich eher sagen, so jemand, ne, Werbung wird immer leise gemacht. Also jetzt dann plötzlich mussten sie laut sein.
Ja.
Und die Begründung, warum der Fernseher auch immer an war, selbst wenn er nur auf gemutet war, ja, dann ist das sonst in der Ecke so dunkel.
Und eine Lampe wäre gar keine Option gewesen, oder?
Da war eine Lampe, die direkt so hinter Fernseher. Aber dann war halt so eine schwarze Fläche. Ja, der Fernseher, der, ja,
die Lampe
war,
hat keiner gesehen, da stand halt ein Fernseher vor. Was willst du machen?
Der war schwarz, das geht ja nicht. Das war auch so.
Ja, Oma-Logik.
Ja, nee, aber ich wäre auch nicht zu eitel. Ich würde mir sowas sofort holen. Und vor allem, es gibt ja auch mittlerweile Hörgeräte. Also klar, man muss dann abwägen, kann man sich die leisten oder will man sich die leisten, so, ne? Die auch nur, die winzig sind, die du gar nicht siehst. Da kommt dann so eine kleine Antenne aus dem Ohr. Mhm. Ich hatte mal.
Ja, die sind schweineteuer.
Ja, genau, so einen früheren Kollegen, wo ich nur durch Zufall gemerkt habe, gesehen habe, dass diese Antenne aus dem Ohr kommt und dachte, ach so, ach, guck mal.
Hast du mal dran gezupft?
Du hast da ein Haar.
Und dann hast du ja da?
Ja, genau. Ah. Bei meiner Oma war es aber auch, glaube ich, so Dinge, die sie rein, also nicht die Dinge, die sie reingeschoben hat ins Ohr. Also Dreck.
Und schwupp sind wir bei Dinge, die sich Oma reinschiebt. Also,
da bist ja du jetzt mal hingegangen.
Nein. Deine Andeutung, nee, war so implizit.
So Dinge, die nur ein Ohrenarzt rausholen kann, auch wieder. Also, Dreck. Und ich weiß nicht, ob das sich im Alter einfach ansammelt oder ob sie einfach nur mit Wattestäbchen schön weiter reingestopft hat. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wenn ich um den Kreis mal zu schließen, wenn ich von da, da war ich dann richtig laut, da war ich, das weiß das, ich, da, ja. da war ich auch selbst so abgespannt vom konstant laut sein müssen, dass ich gar nicht mich selbst runterregulieren konnte, ohne dass nochmal gespiegelt wurde von dir oder so. Ist okay, brauchst nicht schreien.
Aber dafür hast du ja mich. Ja. Ich gucke dich dann an, höre auf zu blinzeln und frage dich ganz, ganz liebevoll, ob du auch nochmal vorhast, die Fresse zu halten oder ob du mir jetzt den Rest des Tages anbrüllst. Ja, nee, aber es, ich habe ja das ganz häufig, dass mir Dinge viel zu laut sind. Mm. Aber ich liebe diesen Moment und den kennst du auch, wenn man so einer konstanten Geräuschquelle ausgesetzt ist. Ich gebe gleich ein Beispiel dafür. Und plötzlich hört das auf.
Ja.
Beispielsweise Dunstabzugshaube ausmachen nach ein paar Stunden Kochen.
Mhm.
Oder ich habe das Backstage ganz häufig, dass da so große Kühlschränke stehen für so Getränke. Und die machen einen Lärm. Das sind diese Bar-Kühlschränke mit der Glasfront. So. Und wie häufig irgendwie in Backstage-Bereichen. Ich komme rein und ziehe erstmal diesen Kühlschrank raus aus der Wand, also hier den Stecker. Mm. Weil ich denke, ich kann das nicht. Oder auch so nach einer Show, eines der besten Gefühle wirklich nach der Show ins Auto und dann die Tür zumachen, weil da drin ist natürlich super leise.
Ja.
Und dann irgendwie ist es natürlich auch die Karre, die ich fahre, ist auch leise so und alles, die Welt ist so aus, weißt du, wenn dieser ganze Lärmdruck so aufhört. Weil plötzlich was aufhört oder plötzlich der Kühlschrank endlich die Fresse hält, auch der eigene so oder irgendwas, was eben die ganze Zeit noch so rumgelärmt hat, ohne dass du so, weißt du, was ich meine? Ohne dass du so richtig mitbekommst.
Meine Heizung. Ich hab ja Nachtspeicherheizung.
Das ist auch ein Traum, wirklich.
Ist das super.
Teuer und sinnfrei.
Ja, ja
geil.
Und
beste Kombi.
Ja, kann man nicht heizen, wenn man sie braucht. Und die funktioniert, meine zumindest, die ist, keine Ahnung, ich wohne da seit 15 Jahren. Und die war ja vorher schon drin. Also die ist bestimmt 30 Jahre, wenn nicht älter. Und die macht man ja erstmal am Heizkörper an. Und dann hat man noch an der Tür so einen Regler, wo du im Prinzip einen Plüster in dem Heizkörper aktivieren kannst, wenn die Wohnung nicht warm oder das Zimmer nicht warm genug wird. So. Und dieser Plüster macht aber konstant Geräusch. Und wenn es jetzt so kalt ist, ich kriege ja meine Bude mit der Heiz, also meinen, jetzt, wenn wir im Wohnzimmer bleiben, das Wohnzimmer nicht viel höher als 17, 18 Grad geheizt. Mhm. Wenn die auf volle Pulle heizt, so, ne? Und dieser Plüster auch die ganze Zeit an ist. Und das sind halt, die geht nach Gradzahlen, so dieser Regler. Und es steht immer so zwischen 10 und 15. Und der geht dann halt an oder aus, je nachdem, ob die Luft drumherum, also immer wenn ich raus und rein gehe, wird es dann halt kurz kalt, dann geht er wieder an. Und diese Heizung, das geht halt konstant. Und wenn die Nachtspeicherheizung leer ist für den Tag, also kalt und nicht mehr nachspeichert, geht aber der Plüster weiter, weil er ja versucht, weiter zu heizen. Der Plüster weiß ja nicht, dass die Heizung leer ist.
Das ist überhaupt nicht nervig.
Nee, und dann geht er die ganze Zeit an. Und das ist, jedes Mal, wenn er dann ausgeht, merke ich so, oh wow, das hat mich so die ganze Zeit unterschwellig genervt.
Es stresst auch total.
Ja.
Lärm ist ein total hoher Stressfaktor. Mhm. Also, ich habe das auch, die Klimaanlagen, alles, was so konstant irgendwie blöde Geräusche macht.
Irgendwelche Summtöne von sich gibt oder so die du vielleicht auch erstmal gar nicht zuordnen kannst.
Ich möchte mal kurz sagen, zu unserer Ehrrettung, das betrifft nicht nur dich. Ich sage auch Marc regelmäßig, irgendwie, er möge bitte leiser sprechen, vor allem, wenn er neben mir im Auto sitzt. Marc hat ja ADHS oder sowas ähnliches. Wir wissen es nicht so genau.
Das ist eine mutierte Form.
Ja, irgendwas ist das. Und weiß er auch selber. Und wir spielen ja regelmäßig, auch wenn du mit im Auto bist, spielen wir mit Marc ja ADHS-Bingo. Das heißt, das Spiel geht wie folgt. Man droppt in Marcs Beisein ein Wort oder ein Ton, von dem man ausgeht, dass er den aufgreift und daraus etwas macht und guckt, was passiert. Und es gibt wirklich eine ganze Batterie, Grüße gehen raus an Marc, der hört es ja dann wahrscheinlich, eine ganze Batterie an Worte, die man droppen kann, nur dieses Wort. Mhm. Und er fängt dann an, sofort daraus einen Satz zu bauen oder immer die gleiche Antwort drauf zu geben. Mhm. Also das ist so, das ist wie so ein Echo.
So ein Ping-Pong.
Ja, genau. Ja. Oder man macht zum Beispiel, was ich gerne mache, ich sitze neben ihn und mache Döp. Nur das. Und dann fängt er an. Döp, döp, Und dann geht es wieder so. Und das kann man über Stunden mit ihm machen. Das ist, also, es ist sehr unterhaltsam. Ich empfehle euch das. Schnappt euch mal einen ADHSler eures Vertrauens. Und dann triggert den einfach mal durch die ganze Zeit. Guckt mal raus, findet mal heraus. Weil das ist nämlich das Schöne, wenn der sich, auch wenn er sich so in keine Ahnung, in Rage redet oder sowas, einfach sowas droppen. Dann fängt sofort so, ist super. aber der ist halt auch, der ist auch gerne, das sage ich auch gerne mal so, könntest du ein ganz kleines bisschen weniger laut vor dich hinquasseln?
Schmatzen? Essen?
Ja, alles. Alles, ja. Oder pfeifen. Mm. Aus irgendwelchen Gründen pfeift Marc wahnsinnig gerne, aber nur im Auto. Nur. Er pfeift nicht in meinem Haus, er pfeift nicht an der Bühne, schon gar nicht hinter der Bühne. Ich bin aber, glaube ich, da pfeift gefälligst keiner. So. Aber Marc ist nie, der pfeift nie, nur im Auto. Wir sitzen im Auto, du kannst die Uhr danach stellen, wir setzen uns ins Auto, 5 Minuten später pfeift er sich, der trellert er sich mal einer zurecht wie so ein 130 Kilo Spatz. Und du denkst auch so, warum denn? Und es nervt dir, nichts nervt mehr, als wenn dir jemand ins Ohr pfeift. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen extrem, weil mich triggern einfach ganz viele, viele Dinge. Es ist sehr einfach, mir auf den Sack zu gehen. Sagen wir es mal so, mit Gott, was soll das denn heißen?
Na was?
Was?
Ich wollte dich unterstützen.
Das kam ein bisschen zu schnell. So, aber ja, also insofern.
Aber kann er denn pfeifen? Weil ich kann zum Beispiel nicht mehr pfeifen.
Du kannst nicht pfeifen?
Ich konnte mal pfeifen.
Weil pfeif mal. Naja.
Da muss ich schon lauter werden und naja.
Ja, das geht auch immer noch.
Ja, aber immer noch Geräusche so Lieder pfeifen, sodass man sie auch klingt und nicht immer so, das war jetzt so mehr Pfeifen aus dem letzten Loch. aber man kann ja auch pfeifen und das klingt nach einem Lied.
Nee, er kann pfeifen. Er kann pfeifen, aber er kann nicht schnipsen. Kannst du schnipsen?
Ja, aber nur mit rechts.
Ja?
Ja, mit links geht es, kommt kein Geräusch.
Es gibt ja so Dinge, von denen man, also ich kann schnipsen mit beiden Fingern, sehr gut, kann aber viele andere Dinge dafür nicht. Und es ist manchmal so, bei Schnipsen oder Pfeifen kann ich auch ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Manchmal ist es so, ich verstehe nicht, wie man nicht schnipsen kann. Weißt du, was ich meine? Wo ist denn das Problem? Wie kann man denn nicht schnipsen? Oder wieso denn nur mit einer? Denn mit der anderen, also mit einer Hand schnipsen kannst du, mit der anderen ist ja das gleiche Ding. Aber ich habe das auch so, die Leute, die auf zwei Fingern pfeifen können, weißt du, wie häufig ich in meinem Leben schon versucht habe, auf zwei Fingern zu pfeifen? Egal, ob es die zwei sind, die man so, also Zeigefinger und Daumen, oder ob es zwei Zeigefinger oder Zeigefinger
und mit zwei Händen und, ne?
Zwei Füßen, mit zwei Bambusstäben.
Oder nur so mit der Zunge.
Ich kann das nicht. Und glaubt man nicht, dass ich das nicht schon versucht habe. Vorzugsweise morgens um 3 war mein Affengehirn dann der Meinung, weil wir müssen das jetzt ausprobieren. Mhm. Kann ich nicht.
Ich auch nicht. Ich habe auch immer diese ganzen Anleitungen, die es auch so gibt, mit Bildern oder mit nur Ton oder mit Video dazu, ne? So erst die Hand, der Finger so, und dann musst du es da an den, von links an die Zunge und dann die Zunge an Gau und dir und da. Was dabei rauskommt, ist vor allem so ein Spuckeregen.
Ja, das wird ja jetzt auch wieder kommen. Es werden ja Leute anschreiben und zum einen sagen, Herr Felina war in dieser Folge so komisch leise. Und, und dann so dieses, ja, und du musst dann die Fingerspitzen gegen die Zunge, die musst du dann so nach hinten drücken. Ja, Kinders, lasst es direkt bleiben. Ja. Werde ich es ausprobieren? Ja. Wird es funktionieren? Nein. Nein, wird es nicht. Apropos zum Thema lasst es direkt bleiben. Ich habe eben gerade, bevor wir losgelegt haben, mal geguckt, wann wir angefangen haben mit diesem Podcast. Hast du ein Gefühl dafür, wie alt Ponyhof im Mittelfinger schon ist? Ich nehme es noch weg, ich hatte es nämlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht.
Ich würde jetzt sagen, dass wir zu Corona angefangen haben, vor 5 Jahren.
Ja, knapp. Februar 21.
21.
Also veröffentlicht ist Februar 21. Marc hatte nämlich vorhin gesagt, ey, mich hat gerade Facebook daran erinnert, dass irgendwie an sein erstes Mal, du warst nicht da, Marc ist eingesprungen bei Ponyhof Mittelfinger, hier der Post dazu. Und er meinte, das war Folge 45, nagel mich nicht drauf fest, irgendwo zwischen 40 und 50. Das heißt, da gab es diesen Podcast ja offensichtlich schon knapp ein Jahr. Und dann meinte ich so, Alter, der ist jetzt 4, 5 Jahre alt. Mhm. Und ich so, nein. Also klar, wir haben ein Jahr lang Pause gemacht.
Mhm. Und davor waren wir auch mal ein halbes Jahr oder nicht da.
Aber trotzdem, da hieß so, nee, den gibt es noch nicht so lange. Doch, also wir werden alt.
Wir werden alt, ja.
Bald können wir so Dinge behaupten, wie die Leute wachsen mit uns auf. Naja, also bald, so in 10 Jahren. Aber bald.
Ja.
Wir haben sehr junge Hörer teilweise.
Echt?
Ja.
Ist das?
Nein, es ist nicht gut, glaube ich.
Ratsam wäre jetzt meine.
Also nehmt, also liebe unter 18-Jährige, die uns hören, nehmt uns nicht als Beispiel.
Ja, nur als Schlechtes.
Nicht als, ja.
Als Abschreckendes.
Ja, ja, hört es euch einfach an und verbucht es unter Dadaismus.
Ja, und fragt mal eure Eltern, ob sie schon mal auf einer Bukake-Party waren.
Ich wusste das, ich wusste. Ich habe eben gerade gesagt, ich wollte es einwerfen und dachte so, Nicole, sag nicht Bukake-Party, sag nicht Bukake. So, ja. Und woher kommt das mal kurz, damit die Leute das ein bisschen einordnen können? Felina ist halt ständig auf Bukake-Partys. Nein. Nein, das nicht. Wir hatten das ganz am Anfang mal, ja, von Ponyhof und Mittelfinger. Da haben wir auch über, aus irgendwelchen Gründen haben wir gesagt, googelt nicht, wenn ihr nicht wisst, was eine Bukake-Party ist, googelt es nicht. Es ist in etwa so, als würde man sagen, versuch jetzt mal 10 Minuten lang nicht an ein rosa Känguru zu denken. Mhm. Natürlich haben das reihenweise Menschen gegoogelt und mich danach angeschrieben, weil du blöde Kuh bist ja fein raus, dich kann man ja online nicht erreichen, und mich angeschrieben und gefragt, was mit uns eigentlich kaputt ist. Weil aus irgendwelchen Gründen haben Menschen das googelt nicht nicht mitgeschnitten. Nee. Also, die haben googelt und dann kamen so blank und dann Bukake-Party. Und das wird jetzt wieder passieren. Ja. Und sie werden es googeln und sie werden uns fragen, ob wir eigentlich einen Arsch offen haben. Ja,
das ist ein anderes Thema. Da müsstet ihr für Fisting googeln. Na, aber ich könnte mir vorstellen, dass die junge Hörerschaft eher weiß, was es ist, als die ältere Hörerschaft.
Ja, weiß ich, steile These, keine Ahnung. Also ich weiß, was es ist, du weißt, was es ist. Ich bin 43, das ist nicht so gigantisch alt.
Ja, ich meine jetzt die unter 18-Jährigen, für die wir gerade angesprochen haben.
Nun, ich schwenke einfach mal direkt über zum nächsten. Wieso? Es ist, wieso driftet, egal, es ist, das macht mich fertig. 5 Jahre ist schon jetzt, oder knapp, ist 2026. Im Februar haben wir 5-Jährige.
Oh, stimmt. Oh.
Ich glaube, 21.02. oder so, muss ich mal nachgucken.
Guck mal.
Müssen wir eine Pony vom Mittelfinger Geburtstagsfolge machen.
Ja. Essen wir dann dabei Kuchen.
Beim Podcast aufnehmen, ja, damit ich dir ins Gesicht haue. On air?
Ja?
Nein. Aber danke. Nein, tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Aber könnten wir mal machen. Apropos irgendwie, ich hole uns weg von dieser Thematik. Also guck mich nicht so an. Ich versuche galant von diesem Thema wegzuschwenken. Mhm. So, also hilf mal ein bisschen mit
beim
Schwenken. Ich bin richtig pleased, kann man sagen. Also sehr, 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 sehr happy mit dem Outcome der Previews für die Grand Dame. Hm. Ja. Und ich weiß, ich hatte ja schon gesagt, dass die gut liefen. Aber das Ding ist, es gibt ja, also Previews sind ja, habe ich das beim letzten Mal erklärt gehabt? Ich weiß es gar nicht.
Nee.
Previews sind ja
nicht
zwingend Vorpremieren, also manchmal schon, aber hauptsächlich auch dazu da, um das Programm mal versuchen einzugrooven. Weil natürlich, ich sitze irgendwie zu Hause, ich überlege mir über Monate, manchmal über 1,5 Jahre, über was ich sprechen möchte. Die Idee entsteht ganz langsam und dann setze ich mich zum Schluss nochmal hin und knüppel echt über Tage und Wochen jeden Tag mehrere Stunden an so einem Programm. Und dann habe ich eine Idee im Kopf und dann muss sie beweisen, dass sie funktioniert. Mhm. Und nur, also ich glaube, nach jetzt 10 Jahren erfolgreich auf der Bühne kann man sagen, ich bin durchaus ein Profi. Das heißt, bei einigen Sachen weiß ich, dass sie funktionieren. Aber du kannst nie 100% wissen, bevor du die PS nicht auf die Straße bekommen hast, ob ein Programm oder eine Idee, ein Bit, ein Gag, ob das funktioniert oder nicht, ob die Dramaturgie stimmt oder nicht. Und natürlich ist die allererste Preview, also das heißt, das ist der allererste Abend, an dem du das noch nichts davon gemacht hast und du bringst es auf die Bühne, ist eine Mischung aus absolutes Chaos, zumindest emotional, ist super schwierig und es funktioniert natürlich nicht. Mhm. Also vieles funktionierte, aber halt nicht alles. Mhm. So, und ich bin nach der ersten Preview nach Hause und dachte so, okay, ich weiß, wo die Reise hingeht, aber oh, da muss ich noch viel machen. die Idee war, ist gut, aber so funktioniert sie nicht. Dann habe ich mich hingesetzt, habe irgendwie knapp 24 Stunden wirklich durchgeackert. Ne?
Also ich habe einen Tag bis zur nächsten Preview
gehabt. Ja, also ich habe, ja, 48 Stunden hatte ich. So, und bin nach Hause und habe mich hingesetzt und habe wirklich durch bis nächsten Morgen um 3, habe ein paar Stunden geschlafen, dann ging es ab zur nächsten Preview, die dann auch so völlig um 17 Uhr war.
Ja, du meinst, du hattest mir um 19 Uhr so geschrieben, so, jetzt bin ich durch. Und ich so, wie, ich dachte, du gehst gleich auf die Bühne.
Ja, ja, normalerweise ja, 20 Uhr ist ja Showtime. Aber da war 17 Uhr mit der Begründung übrigens, geilste, deutscheste Begründung, die ich je gehört habe. Echt, ey. Wir machen es um 17 Uhr, dann sind die Leute rechtzeitig zurück zum Tatort. Fühle ich nicht, Tatort übrigens. Fühlst du den Tatort?
Ich habe noch nie Tatort gesehen.
Ich auch nicht.
Einmal in meinem Leben.
Nicht einen kompletten Tatort. Und ich glaube, die Nation spaltet sich hier. Menschen, die Tatort gucken und Menschen, den Tatort völlig am Arsch vorbeigehen. Mhm. Ich kenne auch niemanden, der sagt, ich gucke Tatort ab und zu. Du bist entweder hooked und planst dein Leben danach und bist dann auf jeden Fall sonntagabends zu Hause, weil es läuft der Tatort. Oder du hast damit keinen Kontakt.
Ja.
Und ich war so, was, ich spiele jetzt um 17 Uhr, um 14 Uhr, Vagette, 14 Uhr. Für mich als Bühnenkünstler ist morgens um 8 für andere Menschen. Mhm. Ich dachte so, was mache ich denn hier? Und hatte aber wirklich... Ich habe so viel von der ersten Preview, ich habe so viel weggeworfen. Einfach, also wirklich an Dingen, wo ich dachte, ja, ist eine nette Idee, zündet aber nicht so richtig, weg. Mm. Und generell handhabe ich alles normalerweise nach, jede Idee, jedes Bit, jeder Gag hat 3 Chancen. Also du hast 3 Abende, musst du funktionieren, dann darfst du bleiben. Oder du funktionierst nicht, dann kommst du weg. Mm. Aber ein paar Sachen fühlten sich so dass ich, also fühlten sich echt so an, dass ich dachte, nee, da kriege ich nicht, das boah, fühle ich nicht, ist nicht geil. Mm. Ich bin da sehr rigoros, wenn es nicht geil ist, dann hau ich es weg. So. Mm. Und dann habe ich hier gesessen, ey, und ich habe auch wirklich, also auch völlig alleine, nur mit meiner Katze, so, und saß dann hier und habe gedacht, so, okay, ich muss die Prämisse ändern, ich brauche eine andere Dramaturgie, das muss irgendwie schneller werden, ich habe noch ein Stapel an Bits und Gags und Ideen liegen, die baue ich jetzt da rein, mal gucken, ob es funktioniert. Und was soll ich dir sagen? Ging ab wie Schmitz Katze. Mhm. Und ich war so, du hast es ja mitbekommen, ich meine das nicht als irgendwie Lobhudelei oder sonst was, auf mich selber sowieso schon mal gar nicht, weil ich bin ja der selbstkritischste Mensch überhaupt, was das angeht. Aber ich war so glücklich, dass die Grandam Fuß auf den Boden bekommen hat. Mhm. So, und dass auch die Prämisse, die ich erzählen möchte, ich erzähle jetzt nicht, worum es geht, das wäre ja, also nicht komplett zumindest, aber das, was ich erzählen möchte, dass die Leute das auch, dass die hooken. Mhm. So, die ist sehr relatable, die ist sehr ganz niederschwellig zugänglich, so, das heißt, dass auch, ich kam raus, habe was gesagt und das erste Ding saß. Und dann dachte ich so, okay, geil. Und dann habe ich irgendwie, das Publikum hat es verstanden, ich habe es verstanden, ich habe das Publikum verstanden, das ist jetzt Künstlersprech, so, aber es gab so eine richtig fette Dynamik und die Leute hatten echt Spaß. Das Feedback war geil danach, so, und jetzt ist alles, ich bin nach Hause und dann ist okay, jetzt kann ich atmen. So, jetzt wird sie noch ein bisschen länger, also sie ist jetzt, keine Ahnung, was ist sie jetzt? Sie ist jetzt, Stunde 20 oder was hat sie jetzt oder so, und sie kommt noch, ich schiebe sie noch hoch auf 2 Stunden, also ich habe ja noch Material, da kommt dann noch mit rein und dann und so weiter und so fort. Also da ist noch ein bisschen Arbeit und dann ist ja in einem Monat Premiere. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dann habe ich kurz mal gedacht, ach, oh je, ich weiß nicht, oh, und dann hat's gesessen. So. Also der erste Aufschlag war schwierig, dann haben wir ein bisschen Kurswechsel gemacht und jetzt fühlt die sich so geil an. Sie fühlt sich auch noch mehr nach mir an und nach so den Fluff als die Walküre. Und die Walküre habe ich sehr geliebt. Mhm. Die war ein schönes Programm. Ich mochte die. Ich bin sowieso immer verheiratet mit meinem Bühnenprogramm. Aber das war geil. Und jetzt kann ich sie sehen. Weißt du, was ich meine? So, jetzt ist sie da und sie ist geil und die Leute mögen das und haben auch die ganze Zeit, das liebe ich übrigens auch. Also klar, die lachen und die applaudieren. Und es gab übrigens, kritisiere hier total rum daran, dass die erste Preview mir nicht so gut gelungen ist. Die Leute sind zweimal aufgestanden hinterher. Mhm. Ne? Ich hatte zweimal stehende Ovationen. Also es kann jetzt auch nicht der größte Scheiß gewesen sein. So. Und es gab auch stehende Ovationen nach der zweiten Preview. Also die Leute, das alles. Aber was ich auch so liebe, ist, wenn die da sitzen und die ganze Zeit so nicken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das ist natürlich auch so eine Sache, das ist eine unterbewusste Sache. Und die so, ja, okay, verstehe ich. So. Mhm. Und keine Ahnung, ich bin wirklich glücklich. Und ja. deswegen, komm, jetzt kommt der Werbepunkt.
Ja.
Kommt zur Grand Dame Tour. Wir fahren im Februar, geht's los mit der Premiere und dann Deutschland, Österreich, Schweiz, rauf, runter. Schweiz Termin ist jetzt auch endlich online. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, und ich empfehle es euch, weil das ist geil, kommt zur Grand Dame Tour. Alle Tickets und Termine unter nicole-jäger.de, da, wo ihr dann draufklickt bei Tickets und Termine. Oder überall da, wo ihr Tickets bekommt, Eventim und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wo ihr Tickets bekommt, das muss ich euch ja hoffentlich nicht erzählen. Und dann sehen wir uns zur Tour, weil wird geil.
Mhm.
Ich bin ganz verliebt in
ihn. Ja, ich bin auch froh, dass es so einen Sprung gab zwischen erster und zweiter Preview, weil ich habe es ja nicht gesehen bis jetzt. Und du warst schon nach der ersten ein bisschen sehr unzufrieden. Und ich dachte so, oh nein, sie fühlt es noch nicht. Sie ist noch nicht so richtig. Also die Bühnenprogramme sind ja immer die Grande Dame. Das ist ja eine Personifikation, dieses Programm. Das ist ja ein für dich ein lebendes Etwas. Mhm. So. Und da ist, oh nein, sie lässt sich bitten. Die Grande Dame lässt sich bitten. Es ist noch nicht. Also du klangst wirklich unzufrieden und so, nee, fühle ich nicht. Und ich dachte, oh nein, hoffentlich wird das noch anders, weil ein Programm, was du als Künstler nicht fühlst, kannst du auch nicht richtig performen. Also das macht es, oder vielleicht schon, das macht es dann, das ist dann die Professionalität. Aber es ist halt viel Arbeit. Also es ist dann anstrengend so. Weil Küre, da ging es dir ja meistens so von der Hand. Also du kanntest sie, du hast sie gefühlt so, du wusstest, das hat gesessen.
Der Fairness halber muss man sagen, ja. Zum Schluss, am Anfang ist es ja immer alles, ne, und so von der, also man kann sich so ein Programm ja auch, das werde ich auch ganz häufig gefragt, kann man sich das Programm öfter angucken oder ist es immer das Gleiche? Und die Antwort ist, nein, also die Walküre ist immer die Walküre, die Grande Dame ist immer die Grande Dame. Aber wenn du es am Anfang siehst, ist es ein anderes Programm, als wenn du es ein Jahr später nochmal siehst. Ich meine, du siehst es jetzt während einer Tour mehrfach und es verändert sich schon, weil es natürlich ist Stand-Up-Comedy, ist immer ein dynamischer Prozess. Es ist nicht, das, was ich da erzähle, da lerne ich nicht 2 Stunden Text auswendig und trage das vor wie so ein Gedicht, sondern es ist natürlich, ich habe eine Idee, das sind Themen, das sind natürlich Dinge sind entwickelt, klar, es geht um Timing, so bla, ist jetzt ganz viel. Wäre ganz viel Insider-Kram, das jetzt zu erzählen. Wäre auch nicht so spannend, glaube ich. Aber insgesamt passiert ja auf der Bühne, ist ja live, ist ja live geschaut, da passiert viel. Mir fallen Dinge ein, die bringe ich. Das Publikum spielt eine Rolle. Die Dynamik zwischen Publikum und Künstler, also mir, spielt eine Rolle. Da passiert natürlich ganz, ganz viel. Und bei der Walküre, da waren die Previews, da war die erste Preview ein bisschen fluffiger. Dafür habe ich später zwischendrin mal ein bisschen gestruggelt, weil mir Dinge nicht gefielen. Die flogen ja auch raus. Mhm. Also da flogen ja, ich glaube, 3 oder 4 komplette Bits flogen einfach mal weg. Also komplett so. Und das heißt so, das groovt sich immer ein, aber die Preview fühlte sich besser an. Die Grande Dame ließ sich wirklich bitten. Ich habe ja letzte Woche gesagt, insgesamt, Previews liefen gut, wird geil so. Und stimmt auch. Aber wenn man es mal so auseinander nimmt, war die zweite Preview war wirklich wirklich, wirklich schön und auch sehr geil und sehr spaßig und so. Und die erste Preview war wirklich so, dass ich dachte so, okay, sie möchte aber auch wirklich den roten Teppich ausgerollt bekommen. Und ich habe ja auch immer so, ich habe mich dann hingesetzt und ich war ein bisschen panisch, muss ich sagen, weil ich bin ja immer, ich will liefern. Das glaube ich, ich will, dass das geil ist. Ich will, dass es für mich geil ist, aber ich will vor allen Dingen auch, dass es für denjenigen, der kommt, geil ist, weil Tickets sind teuer. Mhm. So, das kostet viel Geld. In eine Show zu kommen, nicht nur bei mir, generell, Kultur kostet Geld. Ist auch vollkommen gerechtfertigt, dass es das tut, aber Menschen müssen manchmal drauf sparen oder sie freuen sich einfach schon sehr lange drauf. So. Und ich will immer richtig fetten Scheiß abliefern und der soll gut sein und der soll sich absetzen von anderen Dingen und ich habe ja eine Idee, die ich verfolge. Ich will, dass die Menschen mit einem bestimmten Gefühl gehen. Das ist ja, das ist mein Job und es bezahlt meine Miete, aber ich gehe nicht dahin, weil ich sage, so, ich will hier jetzt übrigens Summe X verdienen, sondern ich gehe dahin, weil ich denke, wir alle brauchen Liebe und wir alle müssen lachen und heute Abend beides, aber mit mit der Bazooka, ja, also so heute halten wir drauf und ich möchte, dass Menschen nach Hause gehen und sich besser fühlen, als es vorher war. Und dazu gehört auch, dass ich immer versuche, das Bestmögliche abzuliefern, was nur irgendwie geht. Das heißt, ich knie mich ja auch richtig rein. Und von der Bühne zu kommen und unzufrieden zu sein, ist 2 Dinge gleichzeitig. ein unfassbares Scheißgefühl und ein krasser Motor, um es zu verbessern. Weil ich mich ja wirklich nach der Show direkt hinsetze, manchmal noch nachts auf Hotelzimmern und sage, das hat nicht funktioniert. Was zum Fick war hier eigentlich das Scheißproblem? Und dann höre ich mir das an, ich nehme ja jede Show auf, dann höre ich mir das an, dann quäle ich mich da durch, weil ich auch an nichts, oh nein, oh nee, ich, okay, ich weiß, was das Problem war, das ist ja fürchterlich so. Und dann schäme ich mich, weil ich, ja wirklich, weil ich denke so, oh nein, das kann ich besser, ich weiß, dass ich das besser kann. Und dann bastle ich so lange dran rum, bis ich es besser kann. Und dann gehe ich wieder raus und dann beweise ich, dass ich es besser kann. Also mir und dem Programm beweise ich es, weil das Publikum weiß es im Regelfall nicht, aber ich will mit einem guten Gefühl daraus starten. Und deswegen bin ich so glücklich, weil ich habe ja auch bei der Grande Dame, gerade bei der Grande Dame, ich habe eine Idee dahinter. Ich möchte etwas Bestimmtes sagen und das habe ich hinbekommen oder das bekomme ich jetzt hin. Mhm. Und das ist geil. Mhm. Und jetzt ist es, das, was zum Programm noch dazukommt, ist jetzt halt, das ist jetzt Handwerk. So, ich habe Ideen. Die baue ich jetzt ein, so, und baue sie an die richtige Stelle. Aber wenn der dramaturgische Bogen sitzt und alles andere sitzt und das Publikum huckt und die haben sich nass gemacht, so, dann ist es so.
Ich würde ja jetzt sagen, das ist keine Kunst, aber.
Ja. So, dann ist geil. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wird fett, du wirst sehr viel Spaß dran haben.
Ja, wir müssen auch mal überlegen, wenn ich sie mal sehe.
Ja, unbedingt. Aber.
Also. Ja. Ja, das ist ein Thema für ohne Mikro.
Das ist auch ein Thema für Zukunft, Filina und Nicole, mal gucken. Ja, also das ist ganz, ganz lange Rede, irgendwie ganz viel Sinn auch. Aber ja, ich bin sehr glücklich, weil jetzt mag sie mich, glaube ich. Ja. Also sie wollte ein bisschen Champagner. Mhm. Und ich kam da halt mit Orangensaft und Und das Geile ist, ich bin tatsächlich, alle Menschen hassen Kritik. Ich glaube niemanden, der sagt, oh, ich finde es total toll, kritisiert zu werden, das hilft mir so. Ich hasse
Vielen
Kritik.
Dank für deine Danke. Offenen Worte, ja. Das, da kann ich wachsen, ja, am, ja, Arsch. Am Arsch.
Vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht kann, ist Kritik nach einer Show, weil ich das auch unfassbar anmaßend finde. Am besten noch von Menschen, die selber diesen Job nicht machen.
Ja.
So. Aber es ist durchaus so, dass ich Kritik annehmen kann. Mhm. Also niemand hört sie gerne, ich auch nicht, aber ich kann sie annehmen, weil ich immer denke, ich kann daraus was verwandeln. Und ich bin nach der ersten runter zu Marc, das ist dies und das und bla bla bla. Und, ne? Also ich bin ja auch wirklich so, das funktioniert denn das und das hätte besser sein können und das. Und Marc so, naja, die Leute sind zweimal aufgestanden. So, das war auch nicht alles scheiße, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, also weil er natürlich jede Idee kennt, schon 15 Mal gehört hat, so, bevor ich sie überhaupt ein einziges Mal performt habe. Er meinte, ich weiß, was du meinst, aber das war wahnsinnig gut, du bist wahnsinnig gut, das ist überhaupt kein Problem. Stell da zwei, drei Dinge um. Und am Ende war es übrigens genau das. Mhm. Ich habe die Dramaturgie geändert und ich habe einen anderen Anfang und so. Also und ein bisschen was, ne, ein paar Sachen weggeschmissen und andere dazugenommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich in 48 Stunden ein neues Programm geschrieben habe. Weißt du? Natürlich nicht. So, aber ich war so, naja, also ich bin immer so wahnsinnig kritisch und er war so, lass mal die Kirche im Dorf hier. So. Man muss sagen, er kann uns auch beurteilen. Mhm. Der sieht jede Show 200 Mal oder so. Und insofern manchmal ein bisschen weniger kritisch vielleicht, aber andererseits, wenn man, weißt du, kritisch mit sich selber sein ist ja auch wichtig,
ich glaube, es ist weniger dieses bisschen weniger kritisch mit sich sein, sondern mehr stolz auf sich sein, weil das ist ja auch.
Das kann ich ja gar nicht.
Ja, eben. Das wiegt sich ja sonst nicht auf. Also du kannst ja kritisch mit dir sein, das ist, oder selbstreflektieren, sagen wir mal so. Ne? Also du durchaus zu gucken, war das jetzt gut, war das nicht gut, wenn nicht, woran lag's, arbeite ich dran, so wie du es ja beschrieben hast. Ne? Aber dann auch gleichzeitig sagen, ja, aber das war richtig gut. Da bin ich voll abgegangen, da bin ich total, das Publikum hatte Spaß, mein Timing war super und da bin ich jetzt stolz drauf. Das passiert ja weniger. Also manchmal machst du es, manchmal sagst du hier, das war gut, so, aber es ist halt.
Ja, aber ich bin nicht stolz drauf.
Ja, ja,
also,
genau.
Also ich kann sehen, wenn es geil ist, ich freue mich dann auch, aber es ist ein bisschen.
Das ist die Baseline, ne?
Ja, genau. Also meine Erwartungshaltung an mich ist halt 100% ist das Mindeste, was ich erwarte. Mhm. Und wenn das funktioniert, zwischen 90 und 100% ist, dann ist das geil, dann freue ich mich, aber ich bin darauf nicht stolz.
Ja.
Weil das ist so das, wo ich denke, so, ja, natürlich war das geil, weil natürlich hänge ich mich da ewig rein und natürlich will ich, die Leute, die da sitzen, verdienen ja die beste Show. Also war ja sowohl völlig angemessen. Da bin ich nicht stolz, ich freue mich drauf. Das ist so ein bisschen, für mich ein bisschen, weil ich auch, wie gesagt, ich bin ja mit meinem Programm auch literally verheiratet. Also das ist ja wirklich so, das ist jetzt so ein ganz komisches Konzept in meinem Kopf. Es ist halt ein bisschen, als würde ich mich dafür loben, dass ich nett bin zu meinem Freund. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Naja.
So, tue ich ja auch nicht. Also ich denke so, nee, ist ja selbstverständlich. Selbstverständlich behandle ich den Menschen gut, ich liebe den ja. Und genauso ist es mit dem Programm auch, dass ich nicht denke, oh, guck mal, wie geil ich abgeliefert habe, sondern dass ich denke so, geil, ich habe gut abgeliefert. Und das freut mich. Aber da empfinde ich keinen Stolz.
Ja,
so.
Weil das ist ja das, was ich von mir auch erwartet habe, weil ich wollte, dass es geil wird.
Das
also
genau.
Habe ich es so gemacht, dass es geil wird.
Ja, und
das ist das Mindeste, was ich machen kann.
Und ich habe kein männliches Ego. Und ich habe ein fettes Imposter-Syndrom. Also ich denke sowieso, boah, langweilig. Also weil ich nicht, also eines Tages werden sie alle merken, dass ich ja gar nicht witzig bin.
Ich habe meinen Humor verloren. Ja, ich kann das alles gar nicht.
Ja, so, wie jedes Jahr macht sich mich darüber lustig. Aber jedes Mal vor dem Programm denke ich mir so, ich bin leer. Marc macht sich darüber lustig. Marc, was ist, wenn ich nicht mehr witzig bin? Wenn mir nichts mehr einfällt? Ich bin ja komplett leer. Und Marc lacht sich immer tot. So. Ja, so, sehr nett, sehr hilfreich auch, danke.
Man kann aber auch als Nicht-Künstler ganz schlecht sagen, doch, du bist lustig. Also, ja, ich bin auch lustig. Ich würde mich trotzdem nicht auf eine Bühne stellen oder ein Programm hinliefern. Ne?
Ich glaube, das kennen aber die meisten von uns, dass manchmal, also dass das nicht ankommt. Also hast du recht, du hast es ja auch gesagt. Also meintest du, Alter, das ist jetzt dein fünftes Bühnenprogramm. Du hast 10 Jahre voll. Die Hallen, also einige Shows sind jetzt schon ausverkauft, weil die Leute vorher schon wissen, das wird schon geil, du kannst das. Und mir ist das auf einer intellektuellen Ebene natürlich klar. Mir ist klar, dass ich nicht morgens aufwache und plötzlich nicht mehr lustig bin. Mhm. Weil, dass ich lustig bin, ist, ich habe funny bones. Mhm. So. Lustig zu sein ist ja auch nichts, wofür ich etwas kann. Also das ist ja, Humor ist ja einfach, das ist so ein bisschen mein, also klar, Stand-up-Comedy ist ganz viel Arbeit und Handwerk und so weiter und so fort, aber du bist lustig oder du bist es nicht. Ich glaube, nicht alle Menschen können lustig sein. Ist auch völlig okay. Ich kann auch ganz viele Dinge nicht. Weißt du, es ist völlig in Ordnung so. Also mir ist schon klar, dass ich nicht morgens aufwache und plötzlich der bierernsteste Mensch der Welt bin. Aber
Bierernst.
Aber dass ich so, trotzdem denke ich so, aber was ist, wenn es nicht mehr langt für ein Bühnenprogramm? Was ist, wenn ich alles erzählt habe, was ich erzählen wollte? Was ist, wenn ich, du merkst, ich kann mich da in Rasen reden,
ja.
Aber ich denke so, oh nein, so, was ist dann? Weil ja auch Marc immer sagt, du ja auch, das wird nicht passieren, weil es ist noch nie passiert. Und für mich gilt, das ist noch nie passiert. Das hat null Relevanz in meinem Leben. Das ist ein bisschen so wie, das kennen sehr viele Menschen umgekehrt, wenn Leute sagen, wir machen das schon immer so. Das ist die andere Seite dieser Medaille, wo ich denke so, nee, wir machen das schon immer so, lasse ich nicht gelten, aber das ist noch nicht passiert, ist gar kein Garant für überhaupt irgendwas. So, also statistisch gesehen gibt es so wenig Flugzeugabstürze, dass statistisch gesehen Flugzeugabstürze nicht existieren. Trotzdem gibt es offensichtlich Flugzeugabstürze, wenn du weißt, was ich meine.
Naja.
Und genauso habe ich das halt auch mit so, das ist noch nie passiert, das kein Problem. Denke ich so, ja, aber was ist, wenn doch? Was ist? Es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit.
Ja, dann müssen wir beide halt dann einen Podcast auf der Bühne bringen.
Ja.
Das wird auch nicht lustig.
Weil du ja so unbedingt in die Öffentlichkeit möchtest.
Ja, es drängt mich. Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Aber ich weiß auch gar nicht, also ich möchte ja aufbauend sein. Ich möchte eine gute beste Freundin sein und ich möchte dann unterstützen und supporten. Weiß aber gleichzeitig wahrscheinlich nichts, was ich sagen kann, ist hilfreich für dich, weil du stehst auf der Bühne alleine. Ne? Also man kann hinter der Bühne für dich da sein und dir zujubeln von unten und oben und hinten und wo auch immer her. Aber letztendlich bist du diejenige, die alleine auf der Bühne steht und das bringen muss. Und dann auch nachvollziehen kann, also du empfindest, wie es dann da ist. Und ich kann dann nicht sagen, ja, das wird schon. Und das hilft dir halt nicht. Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Du hast auch schon in weiten Teilen recht. Es hilft schon, es hilft insofern, als dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die an dich glauben.
Ja.
Gerade wenn du selber mit dir struggles oder mit deinem Talent struggles oder womit auch immer, mit der Situation, in der du gerade bist oder die Aufgabe, die du hast, ist es total wichtig, dass du Menschen hast, die mit so völliger Gelassenheit sagen, ich weiß, für dich fühlt sich das so an, aber glaub mir, das ist überhaupt kein Problem. So. Und du kriegst das schon hin. Genauso wichtig ist es aber, und das ist mir noch viel wichtiger, dass du machst das, Marc macht das auch, es auszuhalten, dass ich tatsächlich in dem Moment denke, scheiße, was ist, wenn ich es nicht mehr kann? Mhm. Weil für mich ist das ein echtes Gefühl. Das ist ein existenzielles Ding. So, weil ich auch das, ich denke auch die ganze Zeit, ich kann halt nichts anderes. Ich kann das. Und das mache ich mit ganz viel Leidenschaft. Aber ich...
Nichts so, anderes.
Nichts, gar nichts.
Du kannst gar nicht schreiben, Bücher, Bestseller.
Ja, doch. Oder, aber worum geht es da? Da geht es ja auch um Humor. Also nee, Humor
da,
ist ja immer...
Da geht es ja immer um Geschichten aus dem Leben und viel Gefühl. Und mir das wirst du ja nicht verlieren.
Das weißt du doch nicht. Mir ist das völlig klar. Also, ich weiß, wir führen jetzt live dieses Gespräch, weil wir quasi vorher gerade drüber gesprochen haben, warum das bei mir nicht ankommt. Wir können dieses Gespräch gerne führen. Ich werde dir aber sagen, wir wissen es nicht. Mhm. Du kannst mir mein Talent nicht garantieren und ich kann dir nicht garantieren, dass ich es immer hinbekomme. Das ist also das Gleiche. Wir können uns das nicht garantieren. Weil nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es immer so sein wird. Was ist, wenn die Leute plötzlich keinen Bock mehr drauf haben? Was ist, wenn ich den Groove verliere? Ich habe hier gesessen und habe zu Marc gesagt, oh Gott, habe ich meinen Biss verloren?
Dein Biss.
Mein Biss. Mhm. Habe ich mich nicht tief genug eingegraben? Und das Witzige ist...
Habe ich nicht genug gelitten?
Habe ich, ja. Aber das Witzige ist, es war am Ende eine Stellschraube bei der Gondam. Es war eine Stellschraube, die ich geändert habe. So, ich habe, also klar, wie gesagt, Themen rein, raus und so. Aber es war eine kleine Schraube. Die haben wir nur ausgetauscht und dachte so, ja, jetzt flutscht es, ne? Mhm. Ich habe quasi die Schwere raus und Leichtfüßigkeit rein. Mhm. Klingt deutlich leichter, als es in Wirklichkeit war. Aber ich war ja vorbereitet. Ja, das wollte ich eigentlich wollte ich das alles gar nicht erzählen. Eigentlich wollte ich sagen, Leute, kauft Tickets. Aber ja gut, keine Ahnung.
Leicht abgedriftet.
Keine Ahnung, ob das interessant ist, überhaupt sich den Kram anzuhören. Aber ich rede ja auch auf der Bühne darüber, dass... Also das ist völlig, also auch ich habe Selbstzweifel, wer hätte es gedacht, auch ich irgendwie, ich weiß, wovon ich rede auf der Bühne, weil ich weiß, wovon ich rede, auch hinter der Bühne, weißt du, also ich fühle das ja, also ich bringe ja nur Dinge, und das macht es für mich auch so schwierig, ich erzähle ja keine Geschichten von jemandem, die ich mal gehört habe, oder ich ziehe mir alles an den Arschhaaren herbei und irgendwie denke mir was aus, und das sind alles Dinge, die entweder genauso passiert sind oder die ich genauso fühle oder hinter denen eine Botschaft steckt und so weiter, da ist so ganz viel Herz drin. Mhm. Also die Grand Dame, da ist ganz, ganz viel Herzblut und auch Tränen drin, da ist alles drin. Da ist ganz viel Liebe und Leidenschaft und ganz viel Humor drin und Schmerz, wie immer bei meinem Programm. Und das macht es ja, das macht es, weißt du, ich nehme das persönlich. Wenn etwas nicht funktioniert, nehme ich das persönlich, weil ich immer, ja voll, ich weiß. Ja. Ich weiß, man kriegt mich da auch nicht raus. Das ist so, ich meine, du hörst dir das seit Jahren an, man kann mich da nicht rausreden. Ich muss dann dran arbeiten, bis es funktioniert. Mhm. Und dann höre ich auf zu schlafen, ich höre auf zu essen, ich höre auf vernünftig zu kommunizieren. Ich mache nur noch das, bis es geht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es sehr schnell ging. Ja. Und dass es nur dieser eine Punkt war, weil sonst hätte ich uns leider wahnsinnig gemacht.
Ja, das. Ja, ich möchte ja, also für mich ist es dann auch immer als Außenstehend so eine Erleichterung, weil ich dann weiß, okay, sie hat jetzt nicht deswegen schlaflose Nächte, sondern sie hat ein gutes Gefühl dabei und es ist halt, und sie isst wieder und sie trinkt wieder was und sie geht auch mal duschen.
Und sie antwortet auch mal wieder auf Sprache.
Ja, ne, genau, also sie hört es überhaupt erstmal ab.
Ja, das hört ja auch auf, ja.
Aber gut, das ist meine eigene Schuld, warum rede ich auch so viel?
Und so laut.
Und so laut, ey. Nee, also das ist dann auch so ein, weil ich halt auch weiß, wie viel dir deine Bühnenprogramme bedeuten und wie sehr die sich, also wie sehr es dich mitnimmt, wenn es nicht läuft. Und vor allem, wenn du dir dann selbst die Schuld dafür gibst, dass es nicht läuft, dass du irgendwas nicht richtig den richtigen Groove gefunden hast oder was auch immer so. Mhm. Und dass es dir dann schlaflose Nächte bereitet. Ich bin mir dann immer sehr sicher, das wird schon. Es wird aber wahrscheinlich auch nur, weil du dann halt wie so ein Hund, der sich festgebissen hat, nicht loslässt, bis es dann auch deinem Anspruch entspricht. Und
ich bin hart gegen mich selbst.
Ja, ja, schon, ja, genau. Und es ist manchmal schwer mit anzusehen, weil man...
Oh je,
nein, das ist kein Vorwurf. Das ist einfach nur so ein... Es wäre schön, wenn es leichter für dich wäre, aber deine Bühnenprogramme sind halt auch nicht einfach leicht, wie du schon sagtest, da ist viel Liebe drin, da ist viel Gefühl drin, da ist viel Schmerz drin. Und das ist halt auch etwas, was nicht unbedingt leicht einfach mal so geht. Und also du musst ja auch, und die Kunst daran ist ja auch, das muss ja alles lustig sein. Es ist ja ein Comedy-Programm, ne?
Auch also, das noch.
Also man könnte, sonst könnte ich mich ja auch einem auf die Bühne stellen und sagen so, okay, ich werde jetzt euch eine Stunde, zwei Stunden lang in die Depression reden, kriege ich hin. Die Welt ist schlimm da draußen.
Also hier jetzt traurige Geschichten aus meiner Kindheit, also.
Ne, also das ist es ja nicht, sondern bei dir muss, also das ist ja noch on top. Es muss lustig sein und Menschen müssen ja drüber lachen, auch wenn es traurige Themen oder schwierige Themen sind. So. Und von daher...
Das ist die Prämisse eines Comedy-Programms, ist, dass es lustig ist.
Ja, ja, genau.
Das ist, ne? Schon nicht schlecht, wenn die Leute lachen.
Und deswegen, manchmal möchte ich, ach, dass es leichter für dich ist, als wäre, so im Sinne von emotional einfacher, mhm, ne? Dass es nicht so stressig ist für dich, diese Zeit.
Ja.
Aber es... Es ist wahrscheinlich es liegt im Grunde an der Sache selbst. Es ist, also, dass es nicht möglich ist.
Das ist, also ich sage ja immer, und das glaube ich auch wirklich, ich glaube, ich habe den besten Scheißjob der Welt.
Mhm. Würde ich hart andiskutieren, aber.
Ich liebe alles auf der Bühne, mhm, und ich hasse alles drumherum. Mhm. Also ich habe so 22 Stunden am Tag sind Abfuck, Bühne ist das Beste. So. Mhm. Und das Ding ist, und deswegen finde ich es auch immer vollkommen legitim, so hart daran aufzugehen und dafür so zu leiden, ich bekomme ja unglaublich viel zurück.
Mhm.
So, am Ende des Tages, wenn es funktioniert und wenn ich meinen Job richtig gemacht habe und wenn die Idee aufgegangen ist und das Programm mich auch mag,
mhm,
dann bekomme ich ganz viel zurück. Und also an Emotionen. Dann bekomme ich irgendwie, dann gehen Menschen auf, dann lachen die, dann die pullern sich ein, die haben auch bei diesem Programm schon, bei beiden Shows, die schon waren, die haben Tränen in den Augen, die verkaufen mir die Hütten aus, es ist unfassbar, dass, also erstmal ist das Publikum super nett, ich habe eine wahnsinnig nette Publikums-Community. Mm. Und das sind ja nicht nur Leute, die mir auch auf Facebook folgen, sondern auch Leute so, das ist immer eine extrem schöne Atmosphäre, das kriege ich ja auch gespiegelt, alle fühlen sich total safe, auch wenn sie alleine kommen. Das kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja eine Atmosphäre, die erzeugt wird. Aber auch das ist ja etwas, das das Programm dann zurückgibt, so, und die Menschen vor Ort, die dann da sind oder auch die dann Feedback geben, wenn sie was online sehen und so weiter und so fort, da kommt ja ganz viel. Und ich finde, Lob finde ich gar nicht so, das erreicht mich sowieso nicht. Es ist schön, dass Menschen das loben, das freut mich, aber das ist etwas, das kann ich eh nicht so gut annehmen. Aber wenn Menschen da sitzen und haben Pipi in den Augen oder gehen nach Hause und lassen mich wissen, du, pass auf, ich habe gerade einen scheiß Tag, aber ich habe mich besser gefühlt. Mir hat einer auch gedacht, in der zweiten Show hat mir eine geschrieben, das war ganz süß, irgendwie, ich weiß nicht, auf irgendwie Instagram oder Facebook, du, pass auf, ich war in deiner Show, ich hatte ehrlich gesagt Angst zu kommen, weil das Kätzchen ist gestorben und das ist alles, boah, ich war emotional eh so offen und habe gedacht, oh, kann ich nicht, irgendwie blöd und so. Und habe auch gedacht, irgendwie seit, also vor einer Woche oder was, ich habe gedacht, ich kann nie wieder lachen und sitze in deiner Show und habe mich einfach totgelacht.
Mhm.
Und das war einfach so befreiend und so geil und zu wissen, doch, das geht noch, also die Phase ist gerade nur schlimm, aber wir kommen da durch, so. Und ich denke so, ja, dafür, weißt du, dafür, so, für jedes Mal, wo da jemand sitzt irgendwie, und weil das gibt mir ja auch was zurück, also klar, das macht was mit den Menschen, soll es ja, aber es gibt mir ja auch was zurück. Ich habe dann das Gefühl, ich bin nicht nur so ein Blödelclown, ich mache was, das auch Bedeutung hat.
Mhm.
Und das klingt ganz groß, aber ich glaube sowieso, dass Comedy sehr viel Bedeutung hat, weil Menschen zum Lachen zu bringen, holt sie einfach aus der Situation raus, in der sie vielleicht gerade sind. Und wenn es eine beschissene Situation ist, dann ist es ja gut, dass du mal ganz kurz Urlaub davon haben kannst, und sei es nur für 2 Stunden. Und dann denke ich so, okay, das ist nicht nur, ich bin nicht nur ein Clown. So, ich bin auch, aber so, es ist halt auch, es gibt Menschen was und es gibt mir was und es gibt mir das Gefühl, dass es sich immer lohnt. Ich habe noch nie für die Bühne etwas für die Bühne gemacht und das Gefühl gehabt, auch nur eine Minute, das hat sich nicht gelohnt. Ich hab für die Bühne schon wirklich hart geblutet, so in jeder Hinsicht und wortwörtlich.
Mhm.
Und bin auch so und werde auch noch häufig irgendwie dran scheitern und kaputt gehen und keine Ahnung, was nicht alles. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass es sich nicht lohnt.
Ja.
Und ich glaube, es ist Oscar Wilde. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Oscar Wilde hat gesagt, die einzig ehrbaren Menschen sind die, die sich für die Liebe oder für die Kunst aufopfern.
Mhm.
Oh, ich glaube, so Oscar Wilde, ja. Und es ist definitiv die Kunst auch. Liebe auch, aber auch ist für mich auch synonym.
Mhm.
Also Kunst und Liebe ist für mich synonym.
Künstler sind sowieso jetzt nicht nur Wortkünstler, sondern generell sind ein ganz bestimmter Schlag Mensch, die, also Kunst, Künstler zu sein, ist ja auch nicht nur Kunst erschaffen, sondern auch getrieben werden, Kunst zu erschaffen. Mhm. Und es nicht nicht können, also nicht Kunst machen, ne? Also dass man dann sagt, nee, du, wenn du jetzt mal, nee, du darfst jetzt nie wieder malen, weil
ich glaube, es ist auch die Identifikation mit dem Job. Also ich bin ja nicht vom Beruf Künstler, ich bin Künstler und Kunst auszuüben ist echt, ich habe das Privileg, als Künstler auch arbeiten zu dürfen und zwar Vollzeit und meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Aber ich bin von morgens bis abends durch und durch Künstler, from head to toe. Ich stehe morgens auf, bin Künstlerin, ich gehe abends, meine Persönlichkeit ist es, also mein großer Teil meiner Persönlichkeitsstruktur ist es, dass ich mich darüber auch definiere, Künstlerin zu sein. Nicht unbedingt nur Stand-up-Comedian, aber Künstlerin zu sein. Und ich weiß nicht, ob man das in einem anderen Job auch hat. Also weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich mit deinem Job identifizierst. So stehst du morgens
auf. Ich jetzt?
Ja.
Nun, also nee, weiß ich nicht. Nee,
so, also bist du deine Berufsbeschreibung
nee,
zum Beispiel? Ne?
Nee,
so.
Ich glaube, das haben vielleicht Pfarrer, ja. Oder so, also so im religiösen Bereich, also
ja.
Religiöse Bereich, aber ich glaube, meiner nicht. Ich, aber ja, es gibt sicherlich noch andere.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
Ich glaube, das macht dieses Künstlerding, also oder das ist Teil dessen, dass man bei Künstlern, weil man hatte bei Künstlern immer das Gefühl, die haben alle leicht an einer Waffel. Das stimmt übrigens, glaube ich, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Und das leicht steht auch nur in Klammern. und auch abgesehen von diesem ganzen vogeligen Kram, auch so dieses, du identifizierst dich so stark mit deiner Kunst, dass du ein Teil davon wirst, aber auch alle anderen Menschen damit infizierst. Mhm. Also du kannst ja nicht mit mir Umgang hegen, ohne dass mein Job in irgendeiner Form oder das, was ich überhaupt mache, in irgendeiner Form Teil der ganzen Sache ist. Mhm. Also bist du mit mir befreundet, ist das, was ich mache, ein großer Teil dieser Freundschaft, weil er Zeit raubt, weil er da ist, weil ich darüber rede, weil das Leben einfach dementsprechend und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch ein großer, großer Punkt.
Mhm.
Also.
Ja, es ist.
Und ich möchte mal sagen, und damit schwenke ich jetzt weg von diesem Thema, aber ich nehme es als fantastische Überleitung. Du stellst dir jetzt anraunende Musik bitte vor. Mhm. Es ist auch gut, selbstkritisch zu sein. Denn wenn man nicht unbedingt so sonderlich kritisch auf seine Sachen guckt, dann macht man sowas wie 28 Years Later. Merkst du, wie unglaublich gut diese Überleitung
ja,
war?
Ja, ich bin ein bisschen stolz und ergriffen.
Ja, danke, weil Felina sagte, ich erkläre es mal kurz. Felina sagte zu Beginn dieses Podcasts oder kurz bevor wir gestartet haben, ich würde gerne mal über 28 Years Later reden. Das ist die Fortsetzung von 28 Days Later und 28 Weeks Later war der zweite, ne?
Ja.
Und ist der dritte ist jetzt ja 28 Years Later. Der lief im Kino und man kann ihn sich jetzt auf bekannten Streaming-Plattformen angucken. Ich habe ihn im Kino gesehen. Und ich habe ihn auch mittlerweile auch schon auf einer Streaming-Plattform gesehen. Und ich bin reingegangen in diesen Film. Mit wirklich, ich war, als ich wusste, dass der kommt und dieser Trailer rauf und runter überall lief, TikTok, Instagram, mit diesem fetten Gedicht, das also Boots ist ja, glaube ich, heißt es, ne? Boots heißt es, glaube ich, so. Und das ist so ein unglaublich geiler Trailer. Und jetzt sind wir beide ja auch so krasse Zombie-Fans. Und
sollte man vielleicht kurz sagen, das ist ein Zombie-Film.
Achso, für alle, die es nicht wissen, genau, ist ein Zombie-Film. Also
genau.
28 Days Later, 28 Tage nach
genau.
Outbreak. Dann
wacht einer auf.
Genau.
Und die Welt ist halt in London.
Halt so ist.
Genau.
Ja, genau.
Und so, ja.
Genau. Und bei 28 Weeks Later, klar, erklärt sich von selbst, das gleiche Szenario 28 Wochen später, aber im gleichen Universum und dann jetzt 28 Jahre nach Outbreak.
Ja.
So. Und ich liebe die ersten beiden Teile.
Mhm.
Ich hatte große Erwartungen. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich bin ins Kino gegangen und jetzt bist du dran.
Ja. Und dann sagtest du mir, musst du auch mal gucken.
Mhm.
Du wirst überrascht sein, wie viele Pimmel dir da entgegenlaufen.
Ja, ganz genau das habe ich gesagt. Ich habe gedacht, du wirst wahnsinnig viele Gehänge sehen. Und dieses Gehänge ist absurd groß teilweise. Und es schlackert die ganze Zeit, Und dann geht der Film, geht los. Und
Er
geht geil los.
Ja.
Und er gibt richtig Vollgas.
Mhm.
Und dann haben sie sich gedacht, so jetzt
waren wir so eine Artifati-Scheiße.
Jetzt haben wir völlig die Kontrolle verloren über unser Drehbuch.
Jetzt kommt Voldemort.
Es gibt das wirklich, dass der ganze Film wirkt, als hätten sie einen wirklich geilen Autor, jetzt tue ich den Autoren wahrscheinlich Unrecht, so, aber als hätten sie wirklich fetten Autor dran gesetzt, der voll verstanden hat, worum es geht bei diesem Franchise.
Es ist ein Zombie-Film.
Wir brauchen Zombie-Thematiken. So. Ja. Und das ist alles cool, so, und dann kommt dann noch irgendwie dann hier Quarantäne, dies, das, und dann kommt dann noch so ein anderer, sehr lustiger Charakter auch, der dann dazukommt, so. Und dann haben sie gedacht, der ist jetzt in Mutterschaftsurlaub gegangen. Vielleicht sie ist in Mutterschaftsurlaub gegangen. Wir brauchen jetzt einen anderen Ort. Ach, wir brauchen keinen Autoren. Wir setzen jetzt ChatGPT ran und lassen ChatGPT jetzt völlig diese wirklich geile Filmidee absolut verhunzen. Und ChatGPT hat zuerst gesagt, okay, wir brauchen riesen Pimmel. Wir brauchen riesengroße Schwänze, davon brauchen wir sehr viele. Die müssen alle nackt sein. Und dann brauchen wir brauchen so einen Dude, der Schädel stapelt.
Ja.
Wir werden nicht spoilern, aber man kann es auch nicht, man kann diesen Film auch nicht spoilern. Man glaubt es nämlich keiner. Und was wir brauchen, ich sage euch nicht warum, aber wir brauchen 10 Panne samt Jogginganzüge.
Ja.
Wo, ey, wirklich. Und dann denkst du und guckst du diesen Film und das ist ein Fiebertraum, Alter. Was habt ihr denn?
Panne samt Ninja. Alter. Die habe ich völlig vergessen.
Diese Power Rangers, ey. So, und dann denkst du, dieser Film kann einfach nicht, du kannst den nicht vermurksen. Das geht nicht. Das ist, als würde man Dawn of the Dead vermurksen oder so. Ja. Kriegst du doch nicht hin. Und dann und jetzt gibt es eine Fortsetzung. Wie heißt der eigentlich?
28 Years Later und dann Bone irgendwas. Also
es ist die gleiche Zeit.
Die gleiche Zeit, es geht einfach nur genau da weiter. Und unser großer Schwengel-Zombie ist auch mit dabei wieder.
Oh.
Und wir haben ja, das haben wir ja jetzt.
Das können wir spoilern.
Ja, das können wir spoilern. Zufällig in einem Interview mit dem Schauspieler, der den Schwengel-Zombie gespielt hat, erfahren.
Das der Alpha übrigens.
Der Alpha, ja, oh, das der ist so. Alpha. Das war auch, als sie angefangen haben mit dieser Alpha-Scheiße, dachte ich auch nur, das ist doch diese Alpha-Bros. Ja. Das ist so ein, oh, ich kann es nicht mehr hören, ey. Anderes Thema, aber das ist doch jedenfalls so, ne, der Alpha-Zombie. Und dieser, jetzt bin ich ein bisschen kurz.
Sorry, jetzt habe ich wahnsinnig viel Penis im Kopf.
Ja, nein, der Schauspieler hat gesagt so, ja, also
weil er ständig auf dieses Gehänge angesprochen wird.
Ja, ja, genau, also wirklich.
Zu Recht.
Ja, wirklich, das ist schon
auffällig.
So auffällig, ja. Und er meint, ja, aber das war nicht echt, das war eine Hose. Also ich hatte von Hüfte bis Mitte Oberschenkel eine Hose an und ich habe mich zu keiner Zeit nackt gefühlt. Und ich fand diese Idee, also oder diese Vorstellung einfach so abstrus, dass er dann eine Hose, dass es ein Meeting gab, wo gesagt wurde, okay, die Schwengelhose, wie groß wird der denn? Wie groß machen wir den? Machen wir so ein Pferd, das bis zu den Knien geht? Oder
dort? Ja, das machen wir. Ja, nächste Frage.
Da saßen dann nur Männer in diesem Meeting und haben gedacht, ja, abgestimmt.
Er ist ja ein Alpha und deswegen, ich meine, der Typ ist auch
wir sollten, nee, die haben dann gesagt, nee, na gut, die sollten ein bisschen kleiner sein als unsere, also machen wir nur bis zur Hälfte des Oberschenkels.
Ja, nee, aber der Typ ist, ich meine, der Typ selber ist auch, das ist auch eine Maschine.
Ja, ne? Ja.
Also der ist groß und muskulös und so.
Es würde einen nicht wundern.
Das Ding ist, der rennt halt die ganze Zeit und das führt dazu, wir haben vorhin uns schon drüber unterhalten und saßen hier und meinten, aber wie ist das eigentlich als Kerl, wenn man geht oder rennt, ohne dass man irgendwas anhat, tut das weh? Klemmt man sich den ein? Also, was haben wir gemacht? Hat man kurz ins Wohnzimmer, hat mein Kerl gefragt, du pass auf, wir haben folgende Frage an dich. Und ich weiß nicht, ob er irgendwie jetzt nicht schon zu lange unser Gelaber anhört, aber der völlig ohne mit der Wimper zu zucken, so, nö, also im schlimmsten Fall setze dich halt drauf, kann man sich auch mal einkriegen, muss sich drauflegen, aber kommt halt drauf an und dies, das so. Und denkst so, okay. Aber also wir können euch sagen, laut der wirklich sehr umfangreichen Studie, die wir durchgeführt haben, in dem wir einen Mann befragt haben, die klemmen sich dir nicht ein beim Laufen.
Mhm.
Aber ich glaube, da muss der auch schon, vielleicht, also der muss erstmal lang genug sein und dann
Und wie ich vorhin schon sagte, er ist ja auch vorne drauf und nicht in der Mitte,
ja,
nicht zwischen den Beinen angesetzt.
Nicht direkt genau unter den, also nicht direkt unter den Kerl so. Und Männer haben ja selten so ein Thigh Gap. Also ist ja so, das heißt, die Oberschenkel sind ja auch zusammen, auch beim Gehen oder Rennen, schätze ich, so weitestgehend. Und dann schlägt man den wahrscheinlich so vor sich hin.
Weißt du, ich mir das auch vor, so.
Keine Ahnung. Also,
von einem Knie zum anderen.
Keine Ahnung. Aber zukünftig, was die Leute immer fragen, was würdest du tun, wenn du einen Tag ein Mann wirst? Rennen. Ich würde mich nackt ausziehen und dann würde ich einfach die Straße runterrennen und gucken, was passiert. Ich würde wahrscheinlich aufs Maul fallen, weil ich würde mir die ganze Zeit auf das eigene Gehänge gucken. Und weil ich denken würde, mal gucken, wie sich der bewegt.
Ja.
Ich gehe nachher ins Wohnzimmer und sag, pass mal auf, möchtest du mal die Straße runterrennen? Ich muss mir ja kurz was angucken. Ja, okay. Das dazu. Ja, also guckt ihn euch bitte an. Und dann wir hätten gerne die gleiche Reaktion. Also wenn ihr die gleiche Reaktion habt wie Felina, dann bitte gerne. Ich habe nämlich gesagt, guck ihn dir an. Und ich weiß auch, dass du ihn dir angeguckt hast. Du hast ihn zu Hause gesehen. Mhm. Und ich glaube, ich habe nach 20, 25, 30 Minuten die erste sich totlachende Sprachnachricht bekommen. Dann sagt, Alter, was ist das denn?
Stimmt, ich habe sie ja dann konstant kommentiert, während ich geguckt habe.
Weil man regt sich auch echt immer mehr auf. Mhm. Und es wird auch immer absurder. Ja. Und du warst auch echt so, Alter, da ist auch so sie noch ein bisschen Mann an dem Penis. Mhm. Weißt du, so, was ist das denn? So. Und es auch, das Ding ist, ich habe ja kein, also natürlich, ich meine, Gott, Menschen, die diesen Podcast schon mehr als zweimal gehört haben, werden wohl wissen, wir haben kein Problem mit Nacktheit. Wir haben so ziemlich gar kein Problem mit gar nichts. Mhm. Aber
mit Nazis.
Ja, okay, ja. Ja, Ebola finde ich auch nicht so toll. Ja, okay. Nee, aber also in sowas. Ich finde nur, Nacktheit um des Nacktsein willen, ohne Sinn und Verstand. Okay, also es sind Zombies,
und,
die haben
um des Schocks willens, ne?
So. Ja, so, also es sind Zombies, die Klamotten sind denen vom Leib gefallen. Okay, meinetwegen. Aber dieses Draufhalten, wo du denkst so, es ergibt doch gar keinen Sinn, dass ich die ganze Zeit einen nackten Typen beim Rennen zugucke. Mhm. Oder, also, weißt du, was ich meine? Ja. Was genau möchte mir dieser Film mir denn damit sagen?
Ich weiß auch nicht, vor allem, es war ja auch so ein, war das nicht auch so, dass der Alpha, also dass da von wegen so Fortpflanzung Alpha, ja, da war ja, da war ja auch die schwangere Alte. Ja. Ich erinnere mich, die dann, war das ein Zombie-Baby?
Ja. Nein, angeblich nicht infiziertes Baby. Weiß keiner genau, aber sie ist aus einer Zombie-Frau rausgekommen, weil der Alpha natürlich mit seinem, vielleicht ist es das, vielleicht geht es um Potenz. Der Alpha kann Babys zeugen mit anderen Zombies. Ich bin da übrigens raus.
Ich fand das schon bei hier, wie heißt der andere Zombie-Film hier?
Der eine andere?
Der eine andere, nee, dieses, war das Dawn of the Dead? Die Neuverfilmung mit dem, der mit Bautista in Las Vegas.
Nee, wo da auch. Das ist ja Zombies im Kaufhaus. Also
wie heißt denn? Heißt der nicht? Der 30, ist noch nicht so. Den haben
Night,
die. Nee, das war auch Home of the Dead.
Okay.
Den haben wir auch zusammen geguckt.
Worum geht's denn?
Zombie-Apokalypse in Las Vegas. Mhm. Eingegrenzt mit Containern. Und
oh Gott.
Innen sind halt. So, hat das, da haben die Zombies so eine Art Tribe gebildet und der Obermacker hat die Obermackerin geschwängert und sie ist jetzt mit einem Zombie-Kind schwanger und dann gibt es auch noch einen Zombie-Tiger und sie wollen eigentlich nur rein, um einen Safe in irgendeinem Casino zu knacken.
Ja, richtig.
Und dann war es noch irgendwas Kinder. Es sind immer Kinder. Es sind immer Kinder. Auch bei 28 Years Later ist ja auch wieder ein Kind dabei, der immer, wo du immer denkst, nee, nein, ich möchte.
Aber das ist doch auch das ist ja auch das Prinzip von The Walking Dead.
Ja.
Am Anfang von The Walking Dead, jeder Folge, sagt irgendjemand Karl, was er nicht machen soll. Und dann macht Karl das, was er nicht machen soll. Und alle landen in der Scheiße.
Ja.
Das ist so, jede einzelne Folge ist doch so, Karl macht dies nicht, Karl macht das. Und alle leiden.
Ja.
So, das ist immer das Kind.
Ja, es ist wirklich. Und,
oder es ist der Kind, das Kind ist der Grund. Also bei zum Beispiel, da sind keine Zombies, aber hier dieser, wo alle leise sein müssen. Wie heißt denn das? Silence?
Quiet Place?
A Quiet Place.
Ja, ja, ja.
Da ist es, da geht's, da ist dann auch, also klar, Kinder müssen leise sein, dann das Baby, oder das Baby ist der Grund, oder es gibt jemand, der schwanger ist. Also die, klar, man beschützt Kinder und Babys und so, aber mein Gott, das ist doch nicht der Einzige. Also,
oh. Ich möchte mal einen richtig guten Zombie-Film haben, der, wo es nicht darum geht, dass irgendein Kind gerettet werden muss und, oh mein Kind, ich habe nämlich auch jetzt noch einen anderen Film, das war ein, was war denn das für einer? Indonesischer Zombie-Film. Der war gar nicht schlecht. Also von der Machart und so war es eigentlich geil. Aber da war dann auch halt so eine Tuste dabei, die so, oh, mein Sohn. Und sie war halt in dem einen Lager, das ich durchschlagen musste, und der Sohn in dem anderen Lager. Und es ging immer nur um dieses Kind. Und es ging, und das Kind hatte natürlich Angst. Und es ging mir so auf den Sack, weil ich denke, so, oh, lass das Kind doch einfach gefressen werden und kümmert. Also weißt du, es sind immer... Es ist einfach dieses, warum muss es in Zombie-Filmen immer um Kinder mitgehen?
Weil es das Einfachste ist, weil Menschen, das ist highly relatable. Mensch, die meisten Menschen, also das, Frauen, die freiwillig keine Kinder haben, ja, so wie du und ich, sind ja die Minderheit. So, also Menschen haben halt Kinder, und wenn man Kinder hat, dann mag man die auch ein bisschen, manchmal meistens, scheinbar. Mhm. Und dann denkt man schon so, nee, ich möchte nicht, dass das Kind umgebracht wird von was sehr Ekelhaftem. So, also ich verstehe ja schon, ich würde mir auch Sorgen machen, wenn du in einem anderen Camp wärst. Also
ja, aber ich bin ja kein Kind. Nee, ich würde ja nicht dann schreiend oder weinend durch die Straßen laufen, weil meine Mama nicht da war und die ganze Zombieherde auf mich.
Na, du würdest schon schreiend und weinend durch die Gegend laufen, aber nicht, nicht, weil deine Mama nicht da ist.
Nee, ja, ja, okay. Aber auch, ich wüsste auch, wann ich nicht schreie.
Das stimmt. Ich würde dich auch absolut direkt opfern, wenn ich wenn ich damit mein Leben rette.
Ja gut, ich würde einfach wegrennen, ne? Dann
ja, das macht ja nichts. Aber so wären wir dann quitt. Aber glaub mal, das Letzte, was ich tue, ist, ich würde noch in deine Richtung zeigen. Ey.
Du kommst, nein, du schlürfst aber was, mir dann hinterher den Rest meines Lebens.
Ich schlürfe dir langsam hinterher, aber stetig. Das ist wie die Ponyhof-Mittelfinger-Folge mit der Schnecke.
Ja.
So, also immer eine, ich keine Ahnung, wie die hieß, aber die meisten kennen sie wahrscheinlich. Nee, aber ich meine damit, ich mag dich ja. Und ich fände es jetzt auch kacke, wenn du in einem anderen Camp wärst, würde ich dich jetzt auch nicht erstmal verrecken lassen, sondern ich würde schon zusehen, dass man es, ich meine, ey, wir haben einen Plan für den Fall, dass wir haben einen, also ja, was ist, wenn die Apokalypse ausbricht oder Krieg oder Atomfall oder die Zombie-Apokalypse, mhm, wie verhalten wir uns dann und wie kommst du her und so weiter und so fort. Das machen wir ja schon. Und du bist nicht mein Kind. Und ich glaube, Menschen haben zu ihren Kindern noch eine etwas tiefere Bindung.
Ja, also das versteht, das ist ja auch völlig in Ordnung, so sollen sie machen. Aber, aber man könnte ja auch einfach einen, zum Beispiel hier wie Zombieland. Ich habe gerade Zombieland 2 geguckt. Mhm. Nicht ein Kind kommt darin vor. Super Film. So, es geht halt um eine Gruppe von Erwachsenen, die sich durch, also da kamen jetzt auch nicht so viele Zombies drin vor, muss ich sagen. Aber theoretisch, man könnte ja auch mal einfach kein Kind mit in die Gruppe nehmen. Mhm. Und trotzdem gäbe es ja Probleme. Mhm. So, also es ist ja nicht immer, es ist immer so wie der, so die einfachste Lösung ist, wir packen ein Kind mit rein, da kommen die Probleme von selber. So. Entweder es ist noch ein Kleinkind und schreit in Situationen, wo es nicht soll, weil es Angst hat, ist ja normal, oder es ist halt ein Karl, der einfach beweisen muss, dass er jetzt auch schon ein großer Junge ist und auch einen Revolver hat, mit dem er dann auf, ja, aber Dosen
auch
schießt.
Aber auch Karl verliert erst sein Auge und dann sein Leben.
Ja, Spoiler Alert. Aber das war ja eine gute Folge.
Das war, wo Gott war ich? Oh, ich weiß noch, dass ich dir ja eine Nachricht geschrieben habe, so Gott sei Dank. So, ja. Wir sind da vielleicht auch ein bisschen zu sehr investiert.
Ja.
Sagt man das im Deutschen eigentlich so?
Nee, ich glaube nicht. Ja, ich, aber ich kann es auch zu.
Wie übersetzt man das? Zu involviert ist auch Quatsch, sind wir ja nicht.
Zu
leidenschaftlich am Diskutieren.
Mm, ja. Ja, also, wir haben halt schon eine schöne Meinung bei Zombiefilmen über wie.
Bei Zombiefilmen, Punkt.
Punkt. Mm. Oh. Nur bei Zombiefilmen. Nee, nur. Aber es war ja auch bei 20 Years Later. Ich kann es nicht sagen. Also der dritte Teil dieses Franchises, das war jetzt wesentlich einfacher zu sagen, da ging es ja auch um ein Kind. Da war ja auch wieder ein Junge dabei. Weißt du? Der nur seine Mama. Der wollte ja eigentlich, also die Prämisse ist, der Sohn will von diesem Typen, der Also Schädel, ich glaube, ohne ein Heilmittel für ohne, seine Mutter finden.
Genau, ohne zu spoilern. Also ja. ohne zu spoilern, er geht mit seiner Mutter los.
Mhm. Um einen Arzt zu finden.
Um einen Arzt zu finden so. Für sie. So. Und das ist eine richtig dumme Idee.
Ja.
Aber es ist so dieses Lieb, am Ende des Tages möchten diese Filme ja immer sagen, und das verstehe ich sogar, weil es ja, es gibt ja nur 7 unterschiedliche Prämissen in Filmen. Mhm. Liebe, Hass, Gier, also eigentlich so alle Todsünden einmal durch. Wobei Liebe keine
ich wollte gerade sagen, Liebe, welche Tod sind
das, na, weiß das dann? Ich auch nicht, wieder. Die aber so die, also die großen Emotionen einmal durch so. Und natürlich geht's, ist es, Liebe ist immer so, ich glaube, sehr viele Menschen würden das, was du machst, wenn es um Kinder geht, auch machen, wenn es um Partner geht. Zu sagen, mein Gott, dann lass sie oder ihn halt da oder keine Ahnung was. Oder um die Eltern oder die Großeltern. Weil zum Beispiel, ich müsste mich jetzt durchschlagen, um meine 90 Jahre alte Oma zu retten, die die ganze Zeit da irgendwie laut Fernseh hört, obwohl man leise sein soll. Er glaubt mir kein Mensch. Und wäre auch nicht so. Das ist, glaube ich, nicht. Also da wären Menschen eher geneigt zu sagen, okay, boah, lass doch einfach sterben. So, bei Kindern trauen sich das, glaube ich. Also haben das auch ganz viele nicht. Menschen haben das einfach nicht
ja,
so.
Ja, es ist auch okay. Das ist auch, ich verurteile das ja nicht.
Das ist so nett von dir.
Ich würde es vielleicht auch selbst tun. Also nein, ich gehe ja nicht hin und bin absichtlich gemein zu Kindern. Also ich habe auch Grenzen. Aber
das wäre übrigens auch richtig unsympathisch.
Ja, ich weiß.
Wenn du so eine dicke Alte wärst, die gemein ist zu ja. Kindern. So, okay, ganz merkwürdige Charaktereigenschaften.
Ja, nee, das ist ja nicht, das ist ja schon, also heute bin ich an 3 so Kindergartengruppen vorbeigelaufen.
Und du hast keine davon vor die Bahn geschubst.
Ja.
Nein, so, gut gemacht.
Und ich dachte so bei manchen sogar, ach guck mal, ist ja ganz niedlich mit ihren Teddy-Anzügen und ihren, ihr bitte fahrt mich nicht tot, Westen und so. Ist ja, und dann tunneln die da so lang.
Hier bitte fahrt mich nicht tot,
ja, diese Westen. Ja, diese reflektierenden Westen, die dann immer anbekommen, diese gelben.
Ich weiß schon, aber meinst du, das ist der offizielle Fahrausdruck?
Naja, nicht. Also die sind dann auch schon ganz süß, wie sie da so lang gehen, aber
ja.
Es geht ja.
Du hast halt, also, du hast halt das Babys in niedlich gehen nicht.
Nee, ja, ich hab dieses Kindchenschema. Das funktioniert bei Tieren. Kätzchen, Hundewelpen, Babytiere, da funktioniert das.
Mhm.
So. Ich würde wahrscheinlich auch eher meinen Hund retten als das Kind meiner Nachbarn.
Wahrscheinlich. Und
deiner Nachbarn.
Meiner Nachbarn, ja. Und würde ich darüber einen Film gucken, würde ich mich aufregen des Todes. Ich würde mich aber des Todes aufregen darüber. Mhm. Ey, hast du das mitbekommen? Mhm. Jetzt hier mal zum Schluss noch mal ganz kurz irgendwie gemein. Da hat, es geht gerade viral, irgendein österreichisches Paar ist, oh jetzt, Ungarn, nach Ungarn oder Tschechien, auf jeden Fall über die Grenze und hat einen Hund aus dem Auto gezerrt, also deren Hund aus dem Auto gezerrt und irgendwie, also aus dem Auto geschmissen, der hat sich auch echt gewehrt, so aus dem Auto geschmissen, haben im Wegfahren dann noch das Hundebett rausgeschmissen und sind weggefahren und der Hund ist noch ewig lange hinterhergelaufen und bleibt dann so stehen und guckt den hinterher und das Ganze ist aufgezeichnet worden von der Videoüberwachungskamera eines Tierheims und wirklich, it breaks my heart. Ich habe das gesehen und dachte so, du kannst, also ich weiß nicht, was für ein Mensch du sein musst, um dein Tier und gerade Hunde, also Katzen auch, ich meine, ihr braucht mir nicht zu erzählen, ich habe eine Katze, ich liebe Katzen, sie ist mein Spirit Animal, so. Aber auch bei Hunden weiß man ja, und die vielleicht sogar noch anders krass als Katzen, wobei die Annahme, Katzen würden nicht so an ihren Menschen hängen, ist falsch. Aber Hunde sind ja, weißt du, Hunde sind ja so, die sind ganz dolle auch anhänglich, klarerweise und so, und gehören zur Familie und Rudel und dies und das. Und dann, also ich verstehe das nicht. Ich hoffe, dass dafür auch so ein, keine Ahnung, extra Kreis in der Hölle reserviert ist.
Ja.
Ich habe das gesehen und es hat mich völlig so, ich saß da auch so mit Pipi in den Augen und dachte so, Mann, ich finde der ein schönes neues Zuhause, weil es war übrigens schweinekalt. Der hat gefroren ohne Ende, den haben sie dann irgendwann, der war auch erstmal weggelaufen. Das heißt, die Leute vom Tierheim haben den erstmal gar nicht gefunden. Ich glaube, die haben den mittlerweile, das weiß ich nicht, nagelt mich nicht drauf fest, wo ich denke so, was, Alter, was?
Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber das verstehe ich nicht. Also es gibt Menschen, die müssen ihre Tiere aus guten Gründen abgeben und es bricht ihnen das Herz. Ja. So, ne? Und das, es geht manchmal nicht anders.
Aber ein Tier abgeben ist auch nicht ein Tier aussetzen.
Ja, ja, genau. Aber ein Tier, dieses, ich weiß nicht, das war zu meiner Jugend irgendwie immer ein Thema. Ja, es ist Ferienzeit. Jetzt werden wieder Hunde an den Raststätten ist ausgesetzt. Ist immer noch ein Thema. Und ich verstehe das nicht. Ich verachte Menschen, die ihr Tier, die so wenig Liebe und Respekt für ihr Haustier, dass sie meistens dann auch großgezogen haben am besten noch, weil, oh, süßer Welpe, Kätzchen. Und das dann an einer Raststätte anbinden und wegfahren.
Vor allem auch, also mal ganz, ganz im Ernst, wie wenig Respekt hast du eigentlich vor dir selber, dass du nicht genug Verantwortung übernimmst, um, also offensichtlich, du hast scheinbar, okay, deine Entscheidung, dir ein Tier zu holen, war aus welchem Grund auch immer die falsche. Mhm. Alright. So, und jetzt, oder wie du schon selber sagst, es gibt Menschen, die müssen ihre Tiere abgeben aus unterschiedlichen Gründen. Vor allen Dingen, die es wirklich nicht gerne tun. Mhm. Die tun mir extrem leid, weil das ganz, ganz schlimm ist. So, aber du hast the fuck nochmal, du hast Verantwortung für ein Lebewesen übernommen, dann wie wär's, wenn du dich drum kümmerst? Wie wenig Respekt hast du vor dir selber, dass du morgen noch in den Spiegel gucken kannst, dass du nicht mal dich um deinen Hund kümmern kannst, zumindest so, dass der irgendwo hinkommt und sei es in ein verdammtes Tierheim, was bestimmt nicht die schönste Auffangstation ist für ein Tier, aber wo es immerhin nicht bei klirrender Kälte, minus 12 Grad, fährst du weg und wirfst noch das Hundebettchen
oder
raus.
Oder in sengender Hitze auch, ne?
Das ist mit Hochsaal. Dir?
Ich verstehe das auch nicht. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Also selbst das Argument, ich glaube, Tierheime nehmen, wenn sie die Hunde aufnehmen, Geld. Also du musst was bezahlen, um das Tier abgeben zu dürfen.
Keine Ahnung.
Aber es gibt es zwischen dein Tier irgendwo auszusetzen, anzubinden, am besten auch noch so, dass es nicht wegkommt und wenn es nicht gefunden wird, krepiert es da elendig. Und ich gebe es nicht beim Tierheim ab, weil ich mir es vielleicht auch nicht leisten kann, dieses Geld, oder ich will es einfach nicht ausgeben, ist halt auch noch ein breite was dazwischen, ne? Also du kannst, wenn du es unbedingt loswerden willst, dann mach es im Tierheim. Also bind es im Tierheim an, oder was weiß ich, aber...
Ja, sie haben es ja vor dem Tierheim gemacht, quasi.
So, ja, aber... Also auf eine Art, also ich find das ist so der Bodensatz der Gesellschaft.
Nee, ich frag mich, wie du, also das meine ich ernst, ich frag mich, wie du damit durch den Tag kommst.
Könnte ich
also,
gar nicht.
Wie du, ich würde ja, also ich finde schon in Urlaub fahren schwierig. So, also bei uns ist es so geregelt, wenn ich in Urlaub fahre, bist du hier im Haus und kümmerst dich um die Katze. Also literally, du ziehst ein.
Ja.
So. Weil ich finde das schon schlimm, aber dann ist immer so, ich denke so, jetzt sehe ich sie halt in der Zeit nicht, aber okay, ich weiß, sie ist in den besten Händen, du kümmerst dich liebevoll drum. Neuerdings kuschelt sie ja auch auf dir.
Oh,
also ihr seid jetzt ein Herz und eine Seele.
Ja, oder so. Ich habe Krebs, wer weiß.
Oder das kann natürlich auch sein. Hä?
Und, hat meine Oma mal gesagt.
Ja.
Recht hatte sie.
Was? So, nee, aber das finde ich ja schon krass, oder wenn ich auf Tour bin, ne, und dann, egal, also ich bin ja viel unterwegs und dann bist du dann da und kümmerst dich und so, und dann vermisse ich sie schon, aber allein diese Vorstellung, ich nehme jetzt meine Katze und werfe sie am besten noch aus dem fahrenden Auto, und ich denke so, was, du tust was? Das sind dann aber die gleichen Kinder, wette ich mit dir, das sind die gleichen Menschen, die sich dann echauffieren, wenn irgendjemand was gegen ihre Familie sagt oder wenn irgendjemand was gegen Kinder sagt oder wenn überhaupt irgendjemand was gegen irgendwas sagt, das die dann mögen, wo ich denke so, das ist, das. Und sag mir jetzt nicht, na also Kinder und Tiere ist nicht das Gleiche, ja, das ist mir klar, würden übrigens sehr viele Menschen, die Tiere präferieren, anders sehen. Und du kannst übrigens auch nicht bestimmen, welche Wichtigkeit ein Lebewesen im Leben anderer Menschen hat.
Aber und das, was sie gleich haben, du übernimmst die Verantwortung für ein anderes Lebewesen.
Ja.
So, klar, bei Kindern kommt es meistens aus dir selbst raus oder du hast es mitgezeugt und bei Tieren nicht, aber du hast trotzdem die Verantwortung für das Leben, dieses Wesen am Leben zu halten. So, und bei Tieren hört es halt nie auf, bei Kindern, wenn du Glück hast, dann irgendwann mit 18 können die auch mal eine Stulle schmieren. Aber
mit Glück.
Aber das einfach, oder auch diese Leute, die dann den älteren Hund abgeben und sich um sich einen neuen zu holen.
Ey, was?
Oh, ich das machen das auch so auch gerne mal. So Influencer, ne? Ja, nee, die mussten wir leider abgeben, weil der war keine Ahnung, schwer zu erziehen oder was weiß ich, ne? Und ich denke so, ja, oder er war einfach zu alt geworden und ich meine, zu alt heißt, er war kein Welpe mehr, ne? Also ausgewachsen. Und dann, aber jetzt guck mal, jetzt haben wir hier einen total süßen neuen Welpen von irgendeinem der Papi-Mühle, also Welpen, wie heißt das?
Zucht?
Ja, nee, nicht Zucht, diese Einrichtungen, wo sie ganz viele verschiedene Welpen züchten, also nicht offizielle Züchte, ja, Welpenfabrik, wo sie halt Hündinnen, kaum haben sie geworfen, werden die wieder geschwängert und halt immer bestimmte Rassen, die gerade im Trend sind und völlig ohne, also die Welpen sind ja dann auch verwurmt und haben irgendwie Krankheiten und sind richtig, also die gehen oft auch, nachdem du sie dann da geholt hast, ein, weil sie einfach.
Ja, aber so Hauptsache, sie sind süß.
Ja, Hauptsache, sie sind süß und Hauptsache, sie sind eine bestimmte Rasse, die gerade Trend ist. Und oh, da könnte ich mich ja drüber aufregen, ne? Also solche Menschen sollten einfach keine Tiere haben. Punkt.
Und siehst du, mit genau diesem Gefühl spielen Zombie-Filme bei Kindern mit Menschen, die Kinder mögen.
Also hast du jetzt nur angefangen, damit ich das.
Ja, ganz genau. Mhm. Nein, habe ich nicht. Aber ich guck dich gerade an, wie du dich da so reinsteigerst. Ja. Zu Recht, verstehe ich. Aber ich denke so, das ist genau das, was es mit Menschen, die ein bisschen kinderfreundlicher sind, vielleicht. Aber was weiß ich schon.
Ja, ich spreche das ja auch den Leuten nicht ab. Ich möchte trotzdem.
Außer in diesem Podcast.
Ja, aber ich möchte trotzdem. Ich möchte einmal einen Zombie-Film sehen, wo ein Regisseur oder Autor, wie auch immer, die Chuzpe hat und das Kind die Konsequenz tragen lässt. Also nicht, weil das Kind, sondern dieses. Obwohl bei The Walking Dead gab es auch.
Bei
Folgen.
The Walking Dead gibt es das, bei hier. Bei wie heißt der Silent-Film da? Wie heißt der nochmal?
Silent Hill?
Nein, den, wo ich vorhin sagte, das
Quiet Place. Leise,
Quiet Ach Place. So. Quiet ja. Place ja. 1. Ja, da trägt sofort ein Kind die Konsequenz. Also doch, da gibt es viele. Aber ich weiß, ob du meinst, es ist immer dieses,
so wie bei,
das Kind macht Mist.
Ja, so wie bei, wie heißt es, Terrifier 3?
Ja.
Ja, hast du den gesehen?
Ja.
Echt? Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich glaube, wir müssen mal.
Muss man die ersten zwei Teile gucken dafür, um das die Historie zu verstehen
die
von
Historie.
Ihm?
Die Historie. Es hilft. Wir können sie mal alle zusammen am Stück durchgucken. Ja.
Also
ganz unangenehme Filme.
Ja.
Auch ganz merkwürdig.
Ja. Ja, ich kenne nur, wie heißt der? Art der Clown.
Mhm.
Ja.
Der Clowns finde ich ja sowieso schrecklich.
Mhm. Der ist auch echt unangenehm.
Der ist richtig. Ja, Harlequin ist er, ne?
Und auch dieses breite Grinsen. Vor allem, ich habe einmal ein Video gesehen, irgendwie auf TikTok, wo jemand einen lebensgroßen, entweder einen Pappaufsteller von ihm oder als Figur tatsächlich, ne? So als gibt es ja auch so, was im Kino manchmal steht, ne? Was ich im Zimmer hat. Nee. Und ich dachte,
nee, würde einfach nicht passieren.
Was stimmt denn mit dir nicht? Du bist anders mutig.
Wirklich, nee, das wäre mir zu wild. Ja. Das gar nicht.
Nee, also.
Wir müssen mal Schluss machen, glaube ich. Wir haben nämlich Überlänge.
Ja, ich glaube auch, ne?
Wir müssen wie immer noch kochen und Dinge tun. Wir müssen noch Dinge tun. Wir müssen noch rausgehen und Filme drehen, wie jemand die Straße rauf und runter rennt.
Stimmt.
Wir haben noch Dinge vor.
Das ist dann in deinen Reels zu finden.
Gehst du da gleich nach vorne und erklärst ihm das?
Okay, pass auf. Wir haben folgenden Plan. Wenn du willst, kriegst du auch eine Maske.
Okay. Ja, so, danke, I guess. Okay, Kinders, das war's für diese Woche mit Ponyhof und Mittelfinger. Irgendwie, wir erscheinen jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir sind jetzt auch endlich wieder wöchentlich.
Mhm.
Ihr habt es bestimmt vermisst, was für ein Gemisch an Themen heute.
Ja.
Ich bin auf Tour ab Februar mit der Grand Dame. Irgendwie holt euch Tickets, nicole-jäger.de, da Tickets und Termine oder überall da, wo ihr Tickets bekommt. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mich an auf Instagram, könnt ihr alles fragen. Es haben mich 2000 Leute gefühlt angefragt, ob dein Spiel gekommen ist. Kannst du es bitte kurz einmal erwähnen?
Ja, das Spiel ist angekommen. Es waren 5 Boxen. Ich habe bestimmt 10 Stunden damit verbracht, alle Teile zu sortieren. Und es hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht.
Ja, und ich habe Fotos von dir bekommen, wo du so packenweise
Stanzbögen.
Hier, da Stanzbögen, das habe ich alles aus. Und hast du mir so ein Foto geschickt und du warst amazed. Ja. Hyped, unfassbar. Und ich gucke mir das an und denke so, okay, eine Tüte voller Müll.
Ja, das war ja auch der Müll.
Ja, also, ja gut, aber genau das hat es auch in mir ausgelöst. Dass ich dachte so, nee, ich meine das so, ich so, na, Dinge sortieren löst in uns beiden unterschiedliche Emotionen aus. Aber ist ja auch gut so. Insofern, das wäre geklärt, das Spiel ist angekommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Ja, ich freue mich drauf.
Ich auch.
Dann bis nächste Woche.
Tschüss.